ganz herzlich willkommen zur 144. Folge von Selbstwort. In diesem Podcast geht es um Suizid. Betroffene erzählen ihre Geschichten von ihren Erfahrungen und allem, was mit ihrer jeweiligen Situation einhergeht. Mein Name ist Elisa Roth und ich selbst bin eine Betroffene. Meine Mutter hat sich 2002 das Leben genommen, da war ich 27. Da das Thema Suizid und das darüber reden immer noch ein Tabu ist, kam mir die Idee für diesen Podcast. Denn Betroffene wollen ja reden. Sie wollen ihre Geschichten erzählen. Und das sollen sie. Laut und deutlich und für alle hörbar. Bevor es nun mit dieser Folge losgeht, möchte ich euch noch auf meine beiden Bücher hinweisen. Das erste heißt Suizid, das Leben danach. Das zweite heißt Jugendsuizid, das Leben danach. In beiden Büchern sind verschiedene betroffenen Geschichten enthalten. Den Bestelllink für beide Bücher findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und ich möchte euch verkünden, dass ihr euch ab sofort für das vierte Selbstworttreffen am 19. und 20. September anmelden könnt. Was diese 24 Stunden so besonders macht: Wir verbringen nicht nur Zeit miteinander als Betroffene, sondern einfach als Menschen. Wir essen zusammen, gehen spazieren, lachen, sitzen abends noch zusammen. Und genau darin liegt etwas unglaublich Wohltuendes, nämlich verstanden zu werden, ohne ständig erklären zu müssen. Falls du noch unsicher bist, ob du dich trauen sollst, bisher wurde jeder mit offenen Armen aufgenommen und bisher ist noch jeder beseelt und gestärkt wieder nach Hause gefahren. Alle Infos zum Treffen findest du auf meiner Webseite www.selbstwort.com unter der Rubrik Treffen 926. Vor einer Weile habe ich folgende E-Mail erhalten. Hallo Elisa, mein Vater hat sich letztes Jahr im September suizidiert. Bis heute begleitet mich und auch meine Mutter ein großer Schmerz, unendliche Liebe und auch immer wieder ein Ohnmachtsgefühl, gekoppelt mit der Frage nach dem Warum, worauf wir nie eine Antwort erhalten werden. Er muss stark depressiv gewesen sein, was wir aber so nicht gesehen und erkannt haben. Anfang 2025 ist er nach einer vierstündigen Spinalkanal-OP ins Koma für 3 Tage gefallen und hat so viel geschafft und vor allem überlebt. Er hat 2 wundervolle Enkelkinder, die er über alles geliebt hat. Mein Papa war auch für mich der beste Papa, den man sich wünschen kann. Für mich ist seit seinem Tod eine Säule in meinem Leben weggebrochen. Ich könnte noch ewig weiterschreiben, aber das wäre zu viel. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, in einer Podcast-Folge mehr über ihn zu sprechen und auch die Gefühle, die bleiben und entstehen. Das Zwischenmenschliche innerhalb der Familie und im Freundeskreis. Ich würde mich sehr über eine Antwort von dir freuen. Gruß, Kathi. Bevor ihr nun aber dieses Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer ganz eindringlich bitten, vorab die Folge 0 anzuhören. Denn darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und nun hört ihr Kathis und mein Gespräch. Und da ist die liebe Kathi. Ganz herzlich willkommen. Wie schön, dass du da bist.
Hallo Elisa.
Wir haben in der Einleitung gehört, dass es in deinem Fall um deinen Vater geht. Und du hast gesagt, letztes Jahr im September. Wir haben jetzt Mai, also ist es ungefähr ein Dreivierteljahr her.
Genau, ja, ein gutes halbes Dreivierteljahr, genau.
Boah, ist auch noch echt so am Anfang und früh und ach, meine Güte. Ja, dass du überhaupt dazu in der Lage bist zu sprechen, das, da ziehe ich sehr meinen Hut vor. Und deswegen würde ich dich gerne auffordern, uns von Anfang an von deinem Vater zu erzählen.
Okay, wo soll ich anfangen? Was möchtest du?
Alles, was du von ihm weißt. Ich weiß nicht, ob du was von seiner Kindheit weißt. Wie ist er groß geworden? Aus was für einer Familie kommt er? Hatte er Geschwister? Wie war das Verhältnis zu seinen Eltern? Alles, was dir so einfällt. Oder beziehungsweise, was du überhaupt weißt.
Okay, also, er hatte zu seiner Mama ein sehr schönes und gutes Verhältnis. Die Eltern haben sich relativ früh getrennt, deshalb war sie alleinerziehend. Dann,
das ist ja ungewöhnlich für die Zeit damals.
Ja, genau. Die Mama von meinem Papa war mit seinem Vater nicht verheiratet und das war ja damals zu der Zeit, genau, generell, also er ist Baujahr 49, ja, ich würde mal sagen, nicht so angesehen gewesen. Mhm. Und er hat noch einen Bruder, der jünger ist. Und ja, mit dem hat er aber nie so wirklich das beste Verhältnis gehabt
Ja.
und musste sich halt ja immer irgendwie, so hat er es zumindest öfters geschildert, ja durchsetzen, sage ich mal, und hat seine ja Kraft und Energie und dieses Durchsetzungsvermögen relativ früh schon auch über den Sport entdeckt. Er hat ganz, ganz viele Jahre Fußball gespielt und ja, war handwerklich sehr begabt und ja, hat da irgendwo ja die Kraft, dass er sich halt dann schon durchgesetzt hat, irgendwo entwickelt. Genau.
Wie alt bist du eigentlich? Das habe ich gar nicht gefragt.
Ich bin 29 plus geworden. Nein, ich bin 40 geworden, am 9.
Das
am
ist auch noch
9.
jung aus
April.
meiner Sicht. Bist du noch ein
Ja.
Baby?
Ja, genau. Ja, ich bin 40 geworden. Das war letzten Monat am 9. April und das
Oh,
war halt
herzlichen
auch.
Glückwunsch. Nachträglich.
Dankeschön.
Oh, und dann der erste Geburtstag nach dem Tod deines Vaters und dann auch noch ein runder und dann auch schon.
Ja, das war schon irgendwie, ja, komisch, muss man tatsächlich sagen. Weil Anfang des Jahres wurde dann natürlich auch gefragt, auf was ich Lust habe und was irgendwie, ja, die Freunde oder die Familie halt, was wir machen können. Und ich habe das komplett verdrängt. Ich habe mich total gefreut eigentlich auf meinen 40. Geburtstag, aber irgendwie war es ganz weit weg. Ja, genau.
Ach, ja, furchtbar. Das heißt, wenn dein Vater Jahrgang 49 war, wie alt war er dann 2025? So schnell kann ich jetzt nicht rechnen.
Ja, er
Sechs.
wäre jetzt im November, wäre er ja dann, was haben wir, 77, ne?
Ja.
Geworden, 26 haben wir ja.
76.
Also finde ich noch relativ jung, weil er
Ja,
sich super gut, klar aufgrund der Vorerkrankungen, aber eigentlich relativ gut gehalten hat.
Für einen Suizid ist man immer zu jung, egal wie
Ja,
alt man ist. Ja, das ist
definitiv.
einfach. Ja, was weißt du? Weißt du irgendwas von seiner schulischen Laufbahn? Ob es da irgendwo irgendwelche Auffälligkeiten gab oder ist er überall so durchgeflutscht? Was war er überhaupt so für ein Typ vom Charakter her?
Also vom Charakter her ist er eigentlich relativ introvertiert gewesen, muss man sagen. Und hat aber, was hat er gelernt? Kfz-Mechaniker, meine ich. Hat dann aber noch den Fachlehrer gemacht und hat an einer Schule gearbeitet für körperlich und schwerstbehinderte Kinder.
Boah,
Und da ist
das ist
er
ja sehr weit weg von
komplett.
Kfz-Mechaniker, ne? Wie ist er denn darauf gekommen?
Das kann ich dir gar nicht genau sagen, aber auf jeden Fall hat er diesen Weg eingeschlagen und hat da, glaube ich, auch seine Berufung drin gefunden. Also es hat
Toll.
ihm total Spaß gemacht und hat auch zu Hause immer viel erzählt, was er halt mit den Kindern gemacht hat. Ich selber habe damals, als ich 15 war, damals ein Praktikum gemacht, auch an der Schule, an der Körperbehindertenschule. Und ja, das hat er, glaube ich, gut, ja, 40 Jahre
Boah.
gemacht. Mit Zahlen habe ich es jetzt nicht so, aber
Ja, aber
doch.
sein ganzes Leben lang offensichtlich, was
Ja.
es ja heutzutage auch kaum noch gibt, ne, dass jemand 40 Jahre in einem und demselben Beruf ist,
Ja.
ne? Wahnsinn.
Und auch die Rückmeldung von den Schülern, wenn dann, als er in Rente gegangen ist, wenn noch irgendwelche, ja, Klassentreffen oder ehemaligen Treffen vielmehr, ne, mit den Schülern, die dann aber auch von der Schule abgegangen sind, damals noch in Kontakt standen.
Ach, wie schön.
Und ja, also ist er immer auch wieder eingeladen worden oder wenn man die Kinder mal in der Stadt oder irgendwie, weiß ich nicht, auf irgendwelchen Volksfesten oder sowas gesehen hat, ja, haben sie ihn auch immer direkt begrüßt und
Oh, toll.
oder ich die mal getroffen habe, an die ich mich dann noch erinnern konnte oder die mich erkannt haben, haben sie auch dann gesagt, grüß dein Papa ganz, ganz lieb. Ja,
Und
doch. Also da hat er echt immer, ja, gutes Feedback halt auch erhalten, ja.
ja, das ist aber ja auch spannend, als introvertierter Mensch dann sich zu entscheiden, Lehrer zu werden,
Ja,
ne? Und dann vor so
ja.
einer Klasse zu stehen und so, das ist ja auch dann, erfordert ja auch einen gewissen Mut erstmal.
Ja, aber damals, ich glaube, mit der Lehre war es auch noch mal was anderes, auch mit dem Fachlehrer. Also er hat sich dann natürlich schon auch auf Sport fokussiert,
Ach so.
ne, auch dann wieder auf die Vergangenheit mit dem Fußball. Ja, das Werken, ne, das war halt auch viel, was er halt gemacht hat. Ja, mit mir auch in der Kindheit. Wir haben viel zusammen auch gebastelt und gewerkelt. Ja.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Das finde ich nämlich toll, wenn Eltern und gerade so Väter das mit ihren Kindern machen. Das ist super, wenn man das ja, von seinen Eltern irgendwie übernehmen kann, ne? Dass man nicht so hilflos, vor allem ja, wir Frauen, so hilflos sind, sondern wenn wir selber irgendwie auch alles können und uns zutrauen und basteln und handwerken und so, das finde ich toll, ja.
Ja, schön. Ja, da hat er mir, glaube ich, schon auch relativ viel mitgegeben, muss ich sagen. Also auch, was jetzt so Umzüge betroffen hat oder als wir hier in das Haus 22 gezogen sind. Also er hat schon relativ viel hier halt auch an dem Haus gemacht. Und deswegen war es letztes Jahr, als das halt gewesen ist, wo ich halt immer noch gesagt habe, ey, der hat vor 2, 3 Jahren hier noch mit uns irgendwie den kompletten Umzug gestaltet und das Haus, weiß ich nicht, zweimal gestrichen, so ungefähr. Das ist
irre,
schon,
und das in dem Alter ist ja auch nicht schlecht, ne?
Ja, und das zu akzeptieren, ja, oder auch so im Alltag, ne? Ich meine, klar, mein Mann unterstützt mich auch oder macht ja hier auch, um Gottes Willen, aber nee, da waren wir schon in vielen Dingen, ja, so ein eingespieltes Team, sage ich jetzt mal, ja.
Und er scheint ja wirklich noch relativ fit gewesen zu sein, auch wenn du sagst, er hat gesundheitlich relativ viel hinter sich.
Ja.
Aber wenn er das alles vor 2 Jahren oder 3 Jahren da alles noch gemacht hat in dem Alter, also ich mit 50 möchte jetzt nicht mehr ständig Leuten beim Umzug helfen und irgendwie 1000 Sachen machen. Also ja, das ist schon anstrengend. Also toll, dass er da so gut zurecht noch war. Ja.
Ja.
Wie war denn die Geschichte mit deiner Mutter? Wann haben die sich denn kennengelernt oder wie? Weißt du da irgendwas drüber?
Eieieiei, wann war das denn? Ich meine, es wäre 24 gewesen, da hatten die goldene Hochzeit. Ja,
ja. Vor allem 24. Goldene Hochzeit sind ja 50 Jahre,
ja,
richtig?
50 Jahre. Und davor, was hat sie mir gesagt, waren die 4, 5 Jahre zusammen, bevor die geheiratet haben. Also auch fast gut, ja, 55 Jahre, ja.
Und da müssen die sich ja ganz jung kennengelernt haben.
Ja.
Wahnsinn.
19, 20, Anfang 20, so rum irgendwie, ja.
Und haben sich bis zum Schluss gut verstanden?
Ja, ich glaube, ich sag mal, nach gut 50 Jahren lebt man ja auch einfach ja, mit dem Positiven wie auch mit dem Negativen. Ne? Ich meine, das kennen wir ja alle selber aus unserem Alltag. Ne? Doch, das haben sie schon. Und sie haben sich halt auch super ergänzt. Und das ist auch, glaube ich, bei meiner Mama so der Punkt, was halt unheimlich schwierig ist jetzt einfach. Dieser eine Part ist einfach weg, weil die Aufgabenverteilung einfach so geregelt gewesen ist.
Ich glaube also, auch, wenn du dein ganzes Leben lang zusammen warst.
Ja.
Also das sind ja mehr als, ich wollte gerade sagen, ja, so zwei Drittel.
Ja, mehr als das halbe Leben muss man ja.
Ja, mehr als zwei Drittel auch. Also drei Viertel des ganzen Lebens warst du mit diesem einen Partner zusammen. Und wenn der nicht mehr da ist, ich glaube, das können wir uns gar nicht vorstellen.
Nein. Das kann man sich, glaube ich, auch gar nicht vorstellen. Das frage ich sie auch ganz oft, weil das ist so dieses, ja, 24-7 einfach. Du stehst morgens auf, keiner ist mehr da. Du kochst Kaffee, das war immer so mein erstes Beispiel am Anfang. Du kochst nur noch 2 Tassen für dich allein und nicht mehr 4. Also es hört sich jetzt vielleicht doof an, aber das ist so, der
vor
ganz
allem,
normale Alltag, die Routine, ne?
Ja. Vor allem, ich weiß ja nicht, wie die Rollenverteilung oder wie das so bei deinen Eltern war, aber gerade aus der Generation, da waren ja manchmal eben die Rollenverteilung auch noch andere und die Frauen waren durchaus ein bisschen unselbstständiger, sagen wir mal so. Da hat der Mann irgendwie viel gemacht und übernommen und sich gekümmert und so, ne? Und wenn die dann auch eines normalen, natürlichen Todes versterben, ne? Wenn die Frauen dann alleine sind, meine Güte, die sind oft so hilflos und echt
und,
aufgeschmissen.
Ja, das sind so die einfachen Dinge natürlich, wo sie uns jetzt halt auch nach vielen Dingen halt fragt, ne? Wenn sie sagt, was ist denn mal, wenn der Feuermelder losgeht?
Ja.
Oder was ist, wenn irgendwas mit der Spülmaschine ist?
Ja.
Oder der Stromschalter ist ewig rausgeknallt, irgendwie auch im Oktober, November. Also sie war total, wie du gerade sagst, halt hilflos in manchen Dingen, weil da hat sie sich ja nie mit beschäftigt. Oder die haben sich noch einen Mähroboter letztes Jahr angeschafft, sagt sie, weiß ich doch nicht, was ich da jetzt irgendwie machen soll. Oder wie ist das mit der Wartung oder solche Dinge einfach. Also die haben sich echt, muss ich sagen, super ergänzt einfach in vielen Ding. Klar, eher einfach so, ja, Garten, die haben ein riesengroßes, wunderschönes Haus, einen großen Garten. Ne? Da hat er natürlich halt viel auch übernommen, sie natürlich auch, aber klar auch mehr den Haushalt. Die haben zusammen gekocht halt auch viel. Also jetzt nicht nur, dass sie da irgendwie nur in der Küche stand. Also er hat auch total gerne vor allen Dingen und auch öfters mal auch gekocht. Ja, gebacken total gerne.
Ach
Ja.
toll. Ja, aber vielseitig unterwegs, ne?
Ja.
Vielseitig interessiert, toll.
Ja.
Weißt du denn irgendetwas über psychische Auffälligkeiten, ungewöhnliche Vorkommnisse oder so im Laufe seines Lebens, bevor es dich gab, zum Beispiel?
Ja, und das ist ja, was uns halt so erschreckt hat. Eigentlich gar nicht, muss man jetzt, oder hätten wir halt gesagt. Aber natürlich nach dem Schicksalsschlag im September glauben wir schon, dass er halt wirklich stark depressiv gewesen sein muss. Er hat halt, hatten wir ja vorhin schon einmal kurz angedeutet, einiges halt an OPs schon gehabt, ob jetzt, weiß ich nicht, Hüft-OP, Knie-OP, dann eine Wirbelsäulen-OP 2018, dann ist er jetzt nochmal revidiert worden. Letztes Jahr, Anfang des Jahres, wo er auch ins Koma gefallen ist, nach, ich glaube, die war für 5 Stunden angesetzt, die Spinalkanal-Stenosen-OP. Und dann ist er, ja, genau, nach 4 Stunden ist er dann, ja, herzmäßig einfach so geschwächt gewesen, dass die ihn dann ins künstliche Koma versetzt haben. Da war er dann für 3 Tage, sich danach
Gott.
echt super gut aufgerappelt hat. Der hat, glaube ich, wirklich alles mitgenommen von Sepsis, Lungenentzündung, Fieber über
Boah.
40. Also wirklich viel, wo die wirklich gesagt haben, wenn er die Nacht überlebt, ist es halt ja einfach Glück. Und ja, dass er sich so wieder durchgekämpft oder ja zurückgekämpft hat vielmehr. Und Mama hat gesagt, dass er wohl, als er extubiert war, gesagt hat, lasst mich doch, lasst mich einfach gehen. Also als ob das irgendwie wirklich so, ja, schon, was heißt ein Wink war, aber so dieses, ich möchte dieses körperlich, diese Schmerzen, dieses Körperliche auch einfach nicht mehr. Ich bin nicht mehr der, der ich mal noch vielleicht, weiß ich nicht, vor 10 Jahren war, noch fit, wirklich fit gewesen bin. Und ja, immer ist halt irgendwas. Ich möchte auch mal, ja, ohne Schmerzen, egal was es jetzt war, ja, einfach mein Leben leben, sage ich jetzt mal, ne? Ja.
Ja,
Und wenn du
also.
dich dann halt so zurückerinnerst, ja, was halt kommuniziert wurde auf der, ich habe das nicht gehört, obwohl ich im Raum war, aber auf der Intensivstation und auch was er danach gesagt hat, als er dann, na klar, war ja dann erst in der Geriatrie ist er, musste er erstmal wieder komplett halt aufgepäppelt werden, bis er dann eigentlich ja in die eigentliche Reha konnte. Und da hat er wohl öfters gesagt, was Mama halt berichtet hat, ja, dass alles einfach nur ja Scheiße ist und egal was gewesen ist, er hat immer alles nur negativ gesehen, nur negativ. Und klar, dass mal was doof ist oder scheiße ist, wissen wir alle. Aber das so extrem halt kommuniziert hat, ist einfach ja im Nachhinein ja schwierig dann zu sehen. Ne? Klar, fragst du dich dann, hättest du da was merken müssen oder hättest du da intervenieren müssen? Aber ja.
Naja, ich meine, dass der erschöpft war und dass der so grundsätzlich, ich meine, weißt du, sowas sagt man ja auch, wenn du so viele körperliche Geschichten hast, dann sagt man ja schon mal so, ich habe echt keinen Bock mehr und so, das sagt man ja schon mal. Also, dass ihr da nicht draus geschlossen habt, oh Gott, der ist bestimmt schwer depressiv und könnte sich möglicherweise das Leben nehmen. Also natürlich nicht. Das ist doch klar. Und auch da könnte man das ja auf die Situation im Krankenhaus schieben, weißt du, dann wacht er da aus dem Koma und aus der OP auf und ist auch noch so halb entnebelt und dass man dann sagt, nee, komm, lasst mich einfach gehen. Ja, da kann man auch darauf schieben. Also, und auch da, ich meine, das sagen Menschen schon mal, denen es so geht, und die bringen sich aber nicht um. Und die haben auch keine Depressionen, ne? Also, das ist ja, das hättet ihr nicht offensichtlich nicht wirklich wissen können oder merken können. Also vor allem, wenn man es ja gewohnt ist, dass es jemandem immer mal wieder schlecht geht, ne, so körperlich, wenn du aufzählst, was er alles hatte, ja, dann kommt man ja nicht darauf, dass da vielleicht zusätzlich noch irgendwas anderes hintersteckt. Plus, ist, wenn sich jemand irgendwann das Leben nimmt, dann heißt das ja nicht, dass der schon, also dann heißt das ja nicht zwangsläufig, dass jemand jahrelang vorher schon unter Depressionen gelitten haben muss, auch wenn man nichts bemerkt hat, sondern ja, das kann auch ja ganz plötzlich auftreten und ganz schnell dann gehen. Es gibt alles, ne? Also ja, auch da gibt's ja keine Faustregel oder so. Also ja, also wie war denn so euer Familienleben? Hast du denn noch Geschwister oder bist du Einzelkind?
Nee, ich bin Einzelkind. Ich habe keine Geschwister.
Ja, und euer Zusammenhalt schien ja so ganz gut gewesen zu sein und du scheinst ja eben auch eine enge Bindung zu deinem Vater gehabt zu haben, ne? Wenn du sagst, du hast auch so viel mit ihm gebastelt und gemacht und so.
Ja, sehr. Also auch, ich sage halt immer wieder, ich habe die schönste Kindheit gehabt. Also der hat einfach unheimlich viel mit mir unternommen, gemacht, genau was du gerade aufgezählt hast. Ich habe ganz viele Jahre Handball gespielt. Da ist er Co-Trainer gewesen, hat mich da halt auch immer unterstützt. Also wenn ich, wie gesagt, als ich ausgezogen bin, in der Wohnung was hatte oder als wir jetzt hier eingezogen sind ins Haus. Also es ist egal, was ist, wenn ich ihn angerufen habe und gefragt habe, kannst du mir helfen? Er ist immer für mich da gewesen. Umgekehrt natürlich genauso, aber ja, das habe ich dir ja auch geschrieben in der E-Mail. Also für mich ist einfach ja wie so eine Säule letztendlich weggebrochen. Ja, definitiv.
Hat er denn, weißt du das von deiner Mutter, inwiefern die so gegenseitig über das Seelenleben des Partners Bescheid wussten? Also hat das die Beziehung hergegeben, dass die auch so intensiv, also bis zum Schluss gesprochen haben? Also hätte er da in ihr eine Vertrauensperson gehabt, der er sich hätte mitteilen können? Wahrscheinlich, ne? Also wenn er jetzt...
Ja, also das glaube ich auf jeden Fall und ich glaube auch, dass die beiden das hatten. Wir haben auch darüber gesprochen, Mama und ich, weil sie natürlich auch gesagt hat, was hätte ich denn machen sollen. Also das wirklich Typische, ich hätte doch was merken müssen. Ja. Und dann habe ich auch zu ihr gesagt, guck mal, du hättest ihn damit konfrontiert, hättest ihm gesagt, dass er sich nur noch negativ äußert, das und das formuliert, hätte es ihm angeboten, dass man eventuell eine psychologische Hilfe in Anspruch nimmt. Ich sag, Mama, ich sag, die Antwort kennen und wissen wir beide. Er hätte es abgelehnt und hätte darauf gar nicht reagiert. Nein, das ist Schwachsinn, das bräuchte er nicht, das möchte er nicht. Und ja, von daher, klar war sie auch immer für ihn da. Er war ja auch für sie da. Ja. Aber ich glaube nicht, dass er da Hilfe, also sie hat ihm das ja auch gesagt, aber da hat er es halt auch abgelehnt. Und wenn du das mehrfach ja anbietest, aber derjenige das komplett abblockt, ist ja klar, dass du da nicht noch 10-mal ja hinterher fragst, ne?
Genau, und das ist ja immer das Tragische an diesen ganzen Geschichten, die hier im Podcast ja vorkommen. Genau, weil so viele Familienangehörige oder auch Freunde haben ja was gesagt, haben nachgebohrt, haben immer wieder nachgefragt, weil sie einen Verdacht hatten. Ja. Und wenn der wenn das Gegenüber dann sagt, ich habe nichts, nein, da ist nichts, ich will nicht darüber reden oder ich will nicht zum Arzt, ich will nicht zum Psychologen. Ja gut, was machst du dann? Ja. Bist du ja hilflos, ne? Also es ist so schwierig. Es ist einfach ganz, ganz furchtbar. Und das Schlimme ist mal, ich glaube, so jetzt anstelle deiner Mutter, so als Partner, fragt man sich ja wahrscheinlich dann immer, nachdem sowas passiert ist, okay, war ich nicht vertrauenswürdig genug oder hat er mir nicht genügend vertraut? Ich meine, sicherlich muss man dazu sagen, ich meine, dein Vater eben, Jahrgang 49. Also, das ist eine völlig andere Generation, ne? Ja. Und dann noch als Mann. Und völlig unaufgeklärt, was psychische Erkrankungen angeht. Also oder ich bin ja auch für, also weißt du, das fängt ja jetzt erst so gefühlt langsam an, dass man über psychische Erkrankungen aufklärt. Ja. Aber die damals, also ich könnte mir vorstellen, der hat noch nicht mal in Erwägung gezogen, dass er vielleicht an irgendetwas leiden könnte. Mhm. Ja. Also könnte ja durchaus sein, ne? Und demzufolge hat er natürlich auch, hätte er ja niemals geschaltet und wäre ihm ja niemals bewusst geworden, oh, da muss ich mir vielleicht mal Hilfe holen, ne? Weil das etwas sein könnte, was ich nicht selbst in den Griff kriegen kann.
Ja, also definitiv. Und das ist ja auch das, was so die, ja, der erste Satz quasi, als ich es halt erfahren habe oder sie mich angerufen hat, was ich zu ihr gesagt habe, dich trifft keine Schuld.
Ja.
Also ich weiß nicht warum, aber das war wirklich, ich konnte nicht weinen, gar nichts. Ich habe sie einfach, ja, wie gesagt, nur in den Arm genommen, als ich da hingekommen bin zu denen. Und ja, wie gesagt, dich trifft keine Schuld, weil ich sofort wusste, dass sie sagt, was hätte ich machen sollen, hätte ich was merken sollen, ich bin schuld, warum hat er das gemacht, getan und
Verstehe ich
ja.
total gut. Wenn du so lange zusammen bist oder
Ja.
warst, kennst du dich vermeintlich in- und
Ja.
auswendig.
Ja.
Und wenn das dann passiert, ich glaube tatsächlich auch, natürlich hast du absolut recht, keinen von euch, keinen von uns Angehörigen trifft jemals irgendeine Schuld. Aber dass deine Mutter dieses Schuldgefühl vermutlich leider niemals in Gänze loswerden wird, verstehe ich. Ich glaube, das kann man niemals abschütteln.
Ja.
Ja.
Also ich glaube, dass sie auf einem relativ guten Weg ist tatsächlich, weil sie auch mittlerweile sagt, ne, es ist seine Entscheidung gewesen. Ich habe ja ihm oft Hilfe auch angeboten. Und ja, wir haben zusammen gelebt, 24/7, aber ich gehe jetzt meinen Weg weiter und nein, mich trifft keine Schuld. Und ja, wie gesagt, es war seine Entscheidung. Und da habe ich auch gesagt, das ist gut so.
Ja.
Also sie muss ja auch irgendwie weiterleben. Und
klar,
du wirst da ja nie fein mit werden. Also da wird es ja immer irgendwo noch im Unterbewusstsein, wird es ja immer wieder aufkommen, oder hätte ich doch noch was merken können.
Also
klar,
kannst du denn diesen Gedanken oder diesen Satz, kannst du den einfach so übernehmen oder fühlst du den auch so, ja gut, es war halt seine Entscheidung und deswegen müssen wir das akzeptieren. Bist du da auch fein mit?
Also ich, als Mama das halt die ganze Zeit am Anfang gesagt hat, fing es bei mir natürlich auch an, wo ich halt dachte, oh nein, hätte ich was merken müssen, wenn er alleine hier gewesen ist oder über Situationen gesprochen hat, hätte ich da was merken müssen, hätte ich da noch intensiver nachfragen müssen. Also da habe ich mich eher so in den Fokus halt gestellt, aber ja, und komme letztendlich aber auch zu demselben Resultat. Hätte ich weiter gebohrt, hätte ich auch eventuell gesagt, Mensch, Papa, soll man das nicht mal auch mit einem externen oder mit einer externen Person besprechen, hätte er auch abgeblockt. Also von
ja, das
daher,
meine ich jetzt noch nicht mal so sehr, sondern dieser Satz, ja, aber also es war ja seine Entscheidung. Es war seine Entscheidung.
Ja,
so, Punkt.
Also genau, ich weiß, was du meinst. Am Anfang war es halt, oder es ist bis heute noch so, dass ich das komplett akzeptiere, dass es seine Entscheidung gewesen ist. Auch von meinen Gefühlen her. Also mich haben ja einige Leute halt auch schon gefragt, ob ich gar nicht wütend bin, Hass empfinde, also diesbezüglich. Und das bestätige ich halt absolut gar nicht, weil ich halt sage, nein, es ist seine Entscheidung gewesen. Und bei Mama ist es halt am Anfang ganz anders gewesen. Also sie sagt auch, da ist unendliche Liebe, ganz viel Traurigkeit natürlich, wie bei mir ja auch, aber sie ist halt auch einfach wütend gewesen und Hass nicht, aber einfach richtig, richtige dolle Wut und Enttäuschung, dass er sie einfach ja da alleine gelassen hat und die halt ja auch noch viel ja geplant hatten oder vor sich hatten, ob es jetzt ne, weiter irgendwas im Garten ist, Urlaube betrifft und das ist aber, das haben wir auch gesagt, eine komplett andere Lebenssituation. Die sind 24/7 zusammen. Ich wohne nicht da. Ich habe meine eigene Familie und ja, habe da nochmal einen ganz anderen ja, Blickwinkel halt einfach drauf, ne?
Ja, weil ich tue mich mit diesem Satz total schwer, ehrlich gesagt. Und immer wenn das jemand zu mir sagt, dann ist das wie ein Stich ins Herz, weil das ist ja nicht so, als hätte sich da ein gesunder Mensch hingesetzt und hat eine Pro- und Kontraliste gemacht und hat sich dann irgendwann gesagt, ach, weißt du was, ich entscheide mich dafür, aus dem Leben zu treten. Die waren schwer erkrankt. Das war ja keine, das ist noch diese schlimmste Formulierung. Also für mich, ich kann nur für mich sprechen. Das war ja ihre freie Entscheidung. Nein, nichts daran war frei. Das war ja total
eingetrübt und gefärbt von der Erkrankung. Das kannst du ja nicht frei betrachten, einfach so. Und deswegen, weißt du, wenn die gesund gewesen wären, dann hätten sie das nicht gemacht. Also ich finde, dass deswegen, das spricht denen oder das spricht dem Schicksal oder dem, was passiert ist, so diese Dramatik oder die Tiefe des Horrors oder des Grauens da, was da passiert ist, ab. Wenn man einfach so, ja, aber das war ja seine Entscheidung. Nee, ich finde nicht, dass das deren. Weißt du, wie ich meine?
Also ich weiß total,
hört sich so lapidar an. Das ist es nicht. Die hätten auch lieber weitergelebt.
Ja.
Die haben sich nicht einfach dahingesetzt und haben sich überlegt, ach, weil du siehst ja, dass er sich über alles hinweggesetzt hat, dass er deine Mutter alleine gelassen hat, dass er dich alleine gelassen hat, dass er all die Pläne, dass die deswegen nicht mehr umsetzbar waren. Das ist ja Beweis dafür, wie schwer erkrankt sein Kopf gewesen sein muss. Und dann aber auf der anderen Seite zu sagen, ja gut, aber er hat sich halt dafür entschieden. Also ich verstehe schon, dass man das als Angehöriger so machen muss. Und ich freue mich wirklich aus tiefstem Herzen für jeden, der das so sehen kann. Ich selber kann es nicht. Mir versetzt das jedes Mal einen Stich, weil ich eben denke, das umfasst irgendwie nicht das, was passiert ist, finde ich.
Ja, also ich finde es tatsächlich schwierig. Also ich weiß genau, was du meinst mit dem Satz, seine freie Entscheidung. Und ich finde, man kann es halt so oder so sehen. Ne? Seine freie Entscheidung diesbezüglich ist ja das, was du meinst, ist es ja nicht gewesen, aufgrund, was halt im Kopf passiert ist, aufgrund natürlich von den Depressionen. Und das Beispiel zum Beispiel dazu ist auch, ich war am Anfang natürlich, klar, dich überrennen ja tausend Gedanken. Und ich habe zu einer sehr guten Freundin gesagt, aber wie kann man sowas tun oder machen? Was ist denn bitte der letzte Gedanke gewesen? An was hat er gedacht? Hat er an Mama gedacht? Hat er an mich gedacht? Hat er an seine Enkelkinder gedacht, die er über alles wirklich ja geliebt hat? Und dann hat sie gesagt, Kathi, er hat nichts gedacht.
Genau.
Er hat nichts gedacht, weil ich gesagt habe, was hat er denn für Bilder vor seinen Augen gehabt? Er hat keine Bilder gehabt. Er hat auch keine Gedanken gehabt. Und das bestätigt ja deine Aussage, einfach zu sagen, es war seine freie Entscheidung. Das ist ja das, was du gerade meinst oder gesagt hast, weil wenn es seine freie Entscheidung war, wie du gerade sagst oder vorhin gesagt hast mit der Pro- und Kontra-Liste, wäre ja klar gewesen und hätte das und das notiert, hätte die und die Bilder gehabt oder die und die Gedanken gehabt.
Ne? Und dann hätten sie gar nicht, weißt du, wenn das eine freie Entscheidung ist, dann wäre ja gar nicht, hätte gar nicht zur Debatte gestanden, will ich mich vielleicht umbringen. Also ein gesunder Mensch denkt ja nicht darüber nach, sich das Leben zu nehmen. Also das ist so unnormal. Deswegen kann man da ja nicht von einfach seine Entscheidung oder freie Entscheidung sprechen. Und ich möchte nochmal bestätigen, das, was du sagst, weil ich habe viel, ich habe ja auch viel mit Schwererkrankten gesprochen oder geschrieben, die Suizidversuche überlebt haben, ne? Und ich habe auch schon viel gelesen und gehört und so. Und die bestätigen alle dasselbe. Nein, die denken an gar nichts mehr. Die haben nur noch, die haben so einen ganz krassen Tunnelblick, die sehen nur noch ganz hinten am Ende des Tunnels dieses Licht, und das ist die Erlösung und das ist der Tod. Und die nehmen links und rechts nichts mehr wahr. Die denken an niemanden mehr. Manchmal ist es so schlimm, dass sie noch nicht mal mehr daran denken oder gar nicht mehr daran denken können, einen Brief zu schreiben oder noch irgendwelche Dinge zu organisieren oder was weiß ich. Nein, die denken an gar nichts mehr. Maximal wahrscheinlich noch diesen einen Gedanken, endlich ist es gleich vorbei. Endlich bin ich gleich erlöst. Das ist das Einzige, was nur noch in deren Hirn vorgeht und alles andere nicht mehr. Nee.
Aber das hat mir zum Beispiel sehr geholfen, diese Aussage, weil man hört das ja auch gerade ein bisschen an meiner Stimme, weil ich halt weiß, wie sehr er halt auch seine Enkelkinder geliebt hat.
Ja.
Und die Älteste wird jetzt im Oktober 8, die Kleine ist gerade 2 geworden im März. Und die Älteste hat halt eine unfassbare schöne Zeit mit ihm. Und die zählt ja, weiß ich, wie viele Punkte auf, die sie mit ihrem Opa halt gemacht hat. Und die Kleine hat das halt alles nicht und wird sich halt daran nie erinnern können. Das ist vielleicht so das Einzige, was mich tatsächlich so ein bisschen wütend gemacht hat. Aber da denke ich mir auch, selbst daran hast du nicht gedacht. Und als meine Freundin dann, wie gesagt hat, aber er hat nichts gesehen und auch an nichts gedacht, dann war es für mich halt krass, wie krass kann die Depression echt ja kicken einfach, ne?
Ja, oder sie haben, wenn überhaupt, sogar das Gegenteil gesagt, das bestätigen ja auch ganz, ganz viele Erkrankte, dass die denken, in Bezug auf den Suizid, die sind alle besser dran ohne mich. Ja, dann haben die keine Last mehr, die haben niemanden mehr, der ständig schlecht gelaunt ist, dem ist immer nur schlecht, der immer nur krank ist. Die sind alle besser dran ohne mich. Und das ist ja dieses absolute Wunder, was wir mit dem Podcast erreichen, was ich niemals mir zu träumen gewagt hätte, nämlich, dass schwer Erkrankte diese ganzen Geschichten hören und zum ersten Mal realisieren, ach krass, die sind gar nicht besser dran ohne uns. Und zum ersten Mal wird ihnen bewusst, was sie den Hinterbliebenen oder den Angehörigen damit, ja, antun will ich gar nicht sagen, sondern wie schwer die leiden, die Zurückgebliebenen. Und dass die damit auch potenziell suizidgefährdet werden. Und so viele von diesen schwer erkrankten Suizidgefährdeten sehen daraufhin von ihrem geplanten Suizid ab, weil das erste Mal ist, dass sie merken und hören, ach krass, es ist gar keiner besser dran ohne uns. Denen geht's gar nicht besser. Die sind gar nicht erleichtert. Die finden das gar nicht gut. Im Gegenteil.
Genau, im Gegenteil.
Aber daran siehst du eben, wie getrübt deren Gedanken sind.
Ja, das haben wir auch gedacht. Ich meine, habe ich ja vorhin schon gesagt, du hast echt wirklich ja viele Gedanken danach einfach. Und ich möchte euch erlösen. Ich möchte nicht mehr mit meinen Krankheiten euch belasten oder wenn mal da wieder was ist oder da wieder was zwickt. Ja, dann ist es so. Aber das haben wir in der Vergangenheit zusammen alle absolviert und gemeistert und das werden wir auch weiterhin tun. Aber du bist hier bei uns und das ist einfach schön und kannst noch ganz viele Momente innerhalb der Familie oder dem Freundeskreis erleben. Ne? Mhm.
Ja. Gab es denn irgendwie im Laufe der letzten, weiß ich nicht, Monate, Wochen, Jahre, irgendeine, also jenseits seiner körperlichen Geschichten, die ja immer wieder auftraten, irgendeine Veränderung, die du oder die ihr irgendwie an ihm wahrgenommen habt?
Gar nicht.
Nichts.
Gar nicht. Und die haben 24, wie gesagt, als die 50 Jahre verheiratet waren, haben die noch eine Kreuzfahrt zum Beispiel gemacht und haben gesagt, das war total schön, das möchten wir unbedingt nochmal nächstes Jahr wiederholen. Und da eigentlich war es eher positiv. Wir haben eine Klinik gefunden, wo er halt nochmal, wie gesagt, an der Wirbelsäule operiert wird. Die saßen noch Silvester zusammen, 24, 25, und haben gesagt, in einem halben Jahr laufen wir barfuß am Strand. Also, die haben so viel Pläne gehabt, weil es halt auch positiv gewesen ist, außer, ne, mal ab und zu hat man mal halt irgendwie was. Das sagt Mama ja. Man hat ein sorgenfreies Leben letztendlich gehabt.
Ja, ich finde, das ist aber auch immer so ein erstaunliches Phänomen. Da habe ich mich ja auch schon oft genug drüber aufgeregt. Ich muss es aber leider wieder tun, dass ich so oft in irgendwelchen Polizeiberichten oder in irgendwelchen, was weiß ich, True Crime, Dokus, Podcasten, Podcasts oder so höre. Nein, also es kann kein Suizid gewesen sein, denn derjenige hat ja noch Zukunftspläne gemacht. Also, dass das Bescheuertste, dass der Bescheuertste, ich habe Migräne heute, deswegen finde ich manchmal meine Worte nicht, sorry. Also, dass das der lächerlichste Beweis, in Anführungszeichen, ist, der gegen einen Suizid spricht. Das wissen wir Angehörigen ja alle. Denn die meisten von unseren Angehörigen haben noch Zukunftspläne gemacht. Und ich glaube noch nicht mal, dass das ist, dass die uns damit an der Nase rumführen wollten, sondern weil die selber so sehr noch versucht haben, bis zur letzten Sekunde am Leben festzuhalten, indem sie eben noch Pläne machen. Weil sie wahrscheinlich, das ist meine Vermutung, irgendwie so noch an irgendeiner Hoffnung sich festkrallen wollten. Mhm. Also das ist kein Indiz für irgendwas. Aber das macht es so, das ist, ja, das ist auch sehr, ist einfach nicht zu fassen, ne? Dass man immer denkt, Mann, warum hast
ja,
du das?
Ja, oder letztes Jahr noch einen Pool gekauft, einen neuen großen Pool bei denen im Garten, dass die Kiddies da wieder dieses Jahr im Sommer halt rein können. Den wollte er unbedingt haben. Genau wie sein Mähroboter. Mhm. Ja, ja, das sind so viele Dinge, ne? Mhm.
Ja. Ja, das heißt, es war nichts an ihm festzustellen, keine Veränderung. Er war wie immer, wie eh und je, wie du ihn kanntest.
Ja, klar war er geschwächt körperlich, ne? Mhm. Also das halt. Aber was uns ja schon auch ein bisschen mit aufgefallen ist, also ich habe ja vorhin zu dir gesagt, dass er schon mehr auch introvertiert gewesen ist. Mhm. Da, wo er aber wusste, hier fühle ich mich wohl und sicher oder die kenne ich auch, da war er dann halt schon kommunikativ. Und letztes Jahr war die Einschulung von der Großen. Und dann haben wir uns natürlich auch nochmal die Fotos angeguckt vom letzten Jahr. Und da siehst du schon oder hat man schon gemerkt, er war da, ja, körperlich. Aber wenn man sich die Fotos anguckt oder die Momente nochmal Revue passieren lässt, er hat durch einen durchgeguckt. Also als ob er einfach nur anwesend war, versucht hat, Gesprächen zu folgen. Und es haben auch so ein, zwei Leute gesagt, ja, dann haben wir ihn auch angesprochen. Und er hat erst gar nicht reagiert. Also als ob er komplett, also er war da vor Ort, aber mit seinen Gedanken komplett woanders gewesen ist. Und das war halt sonst nicht. Da hat er sich dann auch schon an den Gesprächen, auch wenn er oft der Zuhörer war, ja, aber an den Gesprächen halt beteiligt. Ja. Und das stimmt. Also das ist schon gerade so, wenn man so ja die Fotos betrachtet und das Gesicht dran scrollt, so auch die Augen, weiß ich nicht, so trüb und eingefallen, anders als vorher. Das schon, ja.
Das ist ja auch etwas, womit viele Betroffenen auch fast wie besessen sind. Ich gehöre ehrlich gesagt auch dazu, dieses, was du sagst, so Gesichter auf Fotos großziehen, um den Punkt erkennen zu wollen, wann ist es umgeschlagen? Wann ist die Erkrankung? Wann hat das angefangen? Wann
war? Ich glaube, das kannst du dadurch gar nicht.
Natürlich nicht. Aber das natürlich nicht. Aber das bilden wir uns ein. Ich muss das rausfinden. Wann ist das passiert? Ab wann hätte ich was merken müssen oder können oder so? Und von jedem meiner Gesprächspartner, ich kriege ja von den meisten Fotos geschickt, mache ich das auch. Ich ziehe mir diese Gesichter immer groß. Ich weiß gar nicht warum, weil ich immer denke, weil, wie kann das sein, dass dieser Mensch, der auf diesen Fotos ist, sich umgebracht hat? Das kann doch nicht sein. Es ist wirklich, ich versuche immer irgendwas in diesen Gesichtern oder Augen zu erkennen. Ich weiß auch mal gar nicht, was man da sucht, aber ich weiß, dass das viele versuchen zu erkennen, so den Zeitpunkt, okay, wann war es noch gut und wann war es nicht mehr gut.
Ja. Den Zeitpunkt gibt es, glaube ich, meiner Meinung nach, hast du ja gerade auch gesagt, gibt es nicht. Und klar, es gibt halt auch keinen Abschiedsbrief. Das kommt auch nochmal dazu. Auf einer Seite, ja, vielleicht auch besser, finde ich auch so ein bisschen. Kommt halt auch auf den Inhalt drauf an, ne? Kann man jetzt auch nicht so verallgemeinern. Aber ja, du versuchst irgendwie alles und gehst irgendwie auf Spurensuche, ne? Und dann scrollst du halt irgendwelche Fotos näher ran, ne?
Was ist denn überhaupt passiert? Also wie waren so die letzten, wann war denn so sein letzter Krankenhausaufenthalt oder wie kurz vorher war das, dass es ihm körperlich so schlecht ging?
Naja, Anfang des Jahres, wie gesagt, ne, war halt die große OP, dann war er im Koma, dann Geriatrie, dann ist er irgendwann, ich weiß es gar nicht, ich glaube Ende Februar, Anfang März ist er entlassen worden, dann war er zu Hause, dann war eine riesengroße noch Zahn-OP, die er halt hatte. Dann ist er letztes Jahr Ende Juli, Anfang August, meine ich, ist er in der Reha gewesen, also ne, für den Rücken dann auch mal nach 8 Monaten. Und genau, am 20.09., das war ja der Samstag letztes Jahr, hat er sich suizidiert. Und am 19., an dem Freitag, waren wir noch zum Beispiel auf dem Schulfest von der Großen. Und da war er halt auch noch. Und wer ist da? Also hättest du da echt gedacht oder gewusst, Man weiß es ja nie, ich weiß. Aber es ist das letzte Mal, dass ich ihn sehe oder auch die Große.
Ja.
Ja, das, ja.
Und genau. Auch da hat er sich nicht, also dann hast du ihn ja wahrscheinlich oder habt ihr ihn wahrscheinlich ja an dem Tag oder Abend oder so das letzte Mal gesehen.
Ja.
Und hat er sich da irgendwie besonders, weiß ich nicht, verabschiedet?
Nein, gar nicht, gar nicht. Ganz, ganz normal wie immer. Und das war ihm dann auch alles so viel und so anstrengend. Halt, ich meine, klar, ne, ist auch laut auf so einem Schulfest.
Ja, das ist mir auch so
ein ne? Und dann... ja, war es auch ne okay und dann haben die beiden halt gesagt, dass sie halt fahren würden und ja, dann alles klar, tschüss, ja, schönen Nachmittag und auch, ja, euch auch, ja, wir hören, ja, tschüss, ja. Und das war dann so das letzte Mal. Genau, aber nicht jetzt irgendwie, wo ich gedacht hätte, der war anders oder komisch oder so, gar nicht.
Und das ist etwas... womit ich ehrlich gesagt auch hader. Denn, also ich meine, klar, wir wissen nicht, wann jetzt dein Vater und meine Mutter tatsächlich den Entschluss gefasst haben, jetzt mache ich das. Mhm. Ich habe ja in Folge 100 mit der Professorin Dr. Ute Lewitzka gesprochen und die hat gesagt, das ist oft, also so wie man das zumindest überprüfen und untersuchen und nachhalten kann, oft ein Zeitfenster von nur 10 Minuten. Also grundsätzlich ist es meistens so, dass die sich natürlich schon ausgiebig mit dem Thema beschäftigt haben und vielleicht sogar schon den Entschluss gefällt haben, okay, ich werde mich aus diesem Leben verabschieden. Aber die haben sich nicht einen Zeitpunkt, weißt du, ein Datum überlegt.
Ja.
Und dann kann es halt sein, dass irgendwann, warum auch immer, der Trigger kommt, okay, jetzt. Und dann stehen die auf und dann machen die das so. Und das ist ein Zeitfenster von 10 Minuten. Aber ich könnte mir, ich weiß nicht, also setzen wir mal voraus, dein Vater und auch meine Mutter haben am Tag vorher, ja, bei eurer Schulveranstaltung, in dem Moment, wo er sich von euch verabschiedet hat, hat er es gewusst, okay, morgen, den morgigen Abend, da werde ich schon nicht mehr am Leben sein. Und warum die aber dann, warum es denen dann nicht schwer fällt, sich von uns zu verabschieden? Da komme ich nicht vorweg. Mhm. Weil man würde doch denken, wenn ich in dem Moment weiß, aber ich meine, auch das ist ja wahrscheinlich naiv, diesen Gedanken zu haben, denn das setzt ja ein gesundes Gehirn, einen gesunden Gedanken Konstrukt voraus. Und in dem Stadium sind die gar nicht mehr.
Genau.
Mhm. Und deswegen ist das wahrscheinlich völlig bescheuert, diesen Gedanken zu haben, aber ich habe ihn nach wie vor. Und da denke ich immer, nee, also ich habe ja abends vorher noch mit meiner Mutter telefoniert und da war schon alles vorbereitet. Die hatte die Briefe schon geschrieben, das heißt, sie wusste, also sie muss ja gewusst haben, okay, am nächsten Tag, sonst hätte sie ja nicht alles vorbereitet. Also und dann telefoniere ich mit der und dann tut die so, als wäre alles in Ordnung. Und das nehme ich mir bis heute übel.
Ja, das glaube ich. Ja.
Und auch bei deinem Vater. Ja, also erzähl mal, was dann am nächsten Tag passiert ist.
Also, genau, an dem Samstag, an dem 20. September letzten Jahr war es so, dass die Große immer Reiten hatte von 1:30 bis 3:30 und Mama mich vormittags angerufen hat und gefragt hat, kann ich auf einen Kaffee vorbeikommen, wenn Tilda halt beim Reiten ist. Und dann habe ich gesagt, ja klar, Hedi schläft dann, habe ich gesagt, dann können wir ein bisschen quatschen. Ja, und dann war die kurz nach halb zwei war die dann bei mir, gut 1,5-2 Stunden. Und dann haben wir uns halt unterhalten und die hatten halt, ja, Meinungsverschiedenheiten, aber jetzt nichts Wildes halt. Und
deswegen ist sie auch vorbeigekommen oder hat sie das
Und deswegen hat sie gesagt, ne, kann ich einmal kurz raus und ne, wird einmal vorbeikommen. Genau, und dann war sie halt hier und dann ist sie kurz nach 3:30 oder was ist sie dann gefahren. Ich habe die Große abgeholt und dann ist es so gewesen, dass ich die Kleine nochmal irgendwie, ich weiß gar nicht, ob die dann doch nicht geschlafen hat, auf jeden Fall habe ich sie nochmal versucht hinzulegen im Kinderwagen um 5 rum und kurz vor 5. Ja, und dann bin ich halt hier bei uns auf die Straße gegangen, vor die Haustür, wollte sie halt ein bisschen schieben. Und dann hat Mama mich halt angerufen und habe ich auch zu ihr gesagt, das ist nicht böse gemeint, aber dann denkst du doch, hey Mama, die war doch noch gerade vor einer Stunde, 1,5 Stunden hier. Mhm. Warum ruft die denn jetzt an? Naja, und dann bin ich halt rangegangen und habe gesagt, ja, hi, was los? Und sie hat einfach nur geschrien. Sie hat nur geschrien. Und dann habe ich gesagt, Mama, Mama, was ist denn passiert, Mama? Und dann hat sie gesagt, Papa hat sich erhängt. Und dann habe ich gesagt, bitte? Was? Und dann, ja, Papa hat sich erhängt. Und dann hat sie nur wieder geschrien. Ja, und dann habe ich den, die Große war mit einer Freundin im Garten, die haben gespielt. Ja, und dann habe ich den Kinderwagen auf die Auffahrt geschoben. Das weiß ich wirklich noch wie heute. Mein Mann war zufällig in dem Zwischengang. Ich habe ihn angeschrien und habe gesagt, wo ist mein Autoschlüssel? Ich habe ihm den Kinderwagen quasi vor die Füße geschoben. Und dann sagt er, warum? Und dann habe ich gesagt, Papa hat sich aufgehangen. Und er, nein. Doch. Ja. Und dann hat er mir den Autoschlüssel gegeben und dann wohnen so mit dem Auto gut 5 Minuten entfernt. Mhm. Ja, und dann bin ich zu meiner Mama gefahren. Hätte natürlich absolut nicht fahren dürfen, weil ich immer noch dachte, das ist ein schlechter Scherz. Mhm. Ja, und dann hat sie mich halt die ganze Zeit angerufen, wo bist du, wo bist du, wo bist du? Ich habe gesagt, ich bin gleich da, ich bin gleich da, es ist alles gut. In dem Moment, ich habe die ganze Zeit gesagt, es ist alles gut.
Ach Gott.
Es war ja gar nichts gut. Aber nee. Ne, sie hat, die hat, wie gesagt, wo bist du? Und geschrien, komplett im Wechsel. Naja, und dann hat sie mir halt gesagt, wo er sich halt suizidiert hat, dass er sich halt im Keller erhängt hat. Und dann ich wusste ja auch nicht wann. Und dann hat sie mir halt erzählt, dadurch, dass sie natürlich so extrem geschrien hat, dass halt die Nachbarn rübergekommen sind und der Mann die ganze Zeit halt auch bei Papa war und oder mit bei ihr war und die Frau halt auch, die hat ihr dann auch ein Glas Wasser wohlgebracht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, habt ihr ihn abgemacht? Hat er Puls? Ich wusste ja gar nicht, wann die Situation halt gewesen ist.
Ja.
Und dann, wie? Und dann habe ich gesagt, Mama, ihr müsst doch einen Krankenwagen rufen. Hat der Puls, habe ich halt die ganze Zeit noch geschrien.
Ja.
Und dann, weiß ich nicht. Ja, und dann hat der Nachbar gesagt, ich fühle nichts. Und dann habe ich halt gesagt, ja, ihr müsst ihn losmachen. Und ihr habt ihr den Krankenwagen gerufen. Und dann, ja, haben wir den Krankenwagen gerufen? Und der Nachbar, ja, haben wir. Also, ja, schrecklich. Naja, und dann, wie gesagt, bin ich da angekommen dann und dann haben die ihn auch tatsächlich losgemacht. Also ich bin selber Krankenschwester, wo ich dann im Nachhinein dachte, wie dämlich eigentlich, weil sauerstoffmäßig kommt ja schon nach kurzer Zeit halt nichts mehr an, ne? Also wäre es vielleicht auch nicht von Vorteil gewesen, sage ich jetzt mal, ne?
Ja, aber man weiß das nicht als Laie und besser, weißt du, wenn das nur 2 Minuten her gewesen wäre, hätte man vielleicht doch, also das weiß
natürlich
man ja
natürlich.
Also
ja,
besser irgendwas machen als dann.
Halt nicht, ne? Nee. Naja, und dann bin ich halt, wie gesagt, zu denen gekommen, dann ist sie mir natürlich schon entgegengelaufen. Die hat nur geschrien. Also diesen Schrei, ich werde diese Schreie, glaube ich, mein Leben lang nicht, nicht vergessen. Mm. Ja, und dann bin ich halt, ich so, ja, wo ist er denn? Ja, im Keller hier vorne, die Treppen runter. Und dann hatten die ihn halt tatsächlich losgemacht und der ist dann halt auch auf den Nachbarn draufgefallen. Ne? Also der tat mir halt auch unheimlich leid, der Nachbar. Und dann habe ich halt den Puls gefühlt und der war ganz, ganz kalt halt einfach schon und kein Puls mehr. Ja, und dann bin ich wieder zu meiner Mama gegangen, habe sie einfach nur weiterhin umarmt. Und dann kam nach mir auch tatsächlich erst der RTW. Und da habe ich schon gesagt, ja, ihr braucht gar nicht mehr da runtergehen. Ich sag, der ist tot. Ja, das lassen Sie mal unsere Sorge sein. Mhm. Ja, komm. Ne? Und dann ist sie auch sofort oder sind die auch sofort wieder hochgegangen und haben halt gesagt, ja.
Wieso war deine Mutter denn überhaupt in den Keller gegangen?
Weil, und das finde ich auch total kurios, wie gesagt, wir waren ja vorhin bei, kurz nach 3:30 war sie hier.
Ja.
Und dann war die ja eine gute Stunde dann zu Hause und dann ist sie halt nach Hause und hat auch nicht jetzt irgendwie groß geguckt, weil wie gesagt, die hatten keinen großen Disput, aber sie hat jetzt nicht als erstes gesagt, Mensch, wo bist du denn?
Ja.
Ja, und dann ist er halt hoch, hat da noch ein bisschen gepröttelt, Wäsche gemacht und irgendwie aufgeräumt und dann dachte sie sich, ja, wir haben doch eigentlich gesagt, dass wir grillen, wo ist der denn überhaupt? Weil könnten wir ja gleich mal den Grill anschmeißen. Ja, und oben war sie ja, da war er ja die ganze Zeit nicht. Dann ist sie halt runtergegangen, da war er auch nicht. Und dann hat sie ihn gerufen, keine Antwort. Dann, wie gesagt, der Garten ist groß, hat sie halt im Garten geguckt. Da hat sie ihn halt auch nicht gefunden. Mhm. Und bei denen ist das so, du gehst halt von der Diele aus in den Keller und dann ist halt quasi wie so eine Unterführung im Keller zur Waschküche. Mhm. Und dann ist sie halt die Treppen in den Keller runtergegangen, von der einen Seite, also von der Diele, von der Seite aus. Und dann hat sie ihn halt von hinten gesehen, wie er halt ja da hang, ist dann wieder hoch vorne, durch die Diele durch und dann durch die Waschküche kannst du halt auch reingehen. Und dann hat sie ihn halt gesehen, wie er von vorne halt da gehangen hat.
Ach,
ja.
Scheiße.
Ja, genau. Ja, und dann hat sie halt, wie gesagt, geschrien, dann kamen die Nachbarn, dann hat sie, oder haben die, denke ich mal, oder glaube ich, den RTW angerufen, dann hat sie mich sofort angerufen. Ja, genau.
Also ich weiß, das ist jetzt eine sehr, sehr makabere Frage und man möge sie mir verzeihen, aber das ist etwas, was ich mich auch schon lange immer wieder gefragt habe. Ich meine, vielleicht, ich weiß nicht, ob du das als Krankenschwester weißt, aber wann oder wie lange oder nach was für einer Zeit ist denn ein Körper kalt? Wie lange dauert das?
Ich glaube, nee, so schnell geht das gar nicht. Also ich glaube, also gut 2 Stunden auf jeden Fall. Und ja, 2, 2,5 Stunden. Und deshalb glauben wir auch, dass als sie gefahren ist, er wusste ja auch gar nicht, wohin sie fährt. Sie hätte ja auch kurz einkaufen fahren können.
Ach so.
Ja.
Hat er die Gunst in Anführungszeichen genutzt.
Ja, genau. Und wir glauben deshalb, also weil es halt ja passt von dem, dass er halt einfach auch schon kalt gewesen ist, dass er das gemacht hat, als sie gefahren ist, als sie zu mir gefahren ist. Mhm. Ja.
Gott, was muss das mit deiner Mutter machen?
Ja.
Vor allem, wenn die im Streit auch noch auseinandergegangen
ja,
sind.
Ja, das kommt halt noch mit dazu. Ja.
Ach, wie furchtbar. Aber ja. Auch da ist es ja ganz wichtig zu sagen, weißt du, gesunde Menschen, die machen das nicht nach einem Streit. Es ist keine gesunde und normale Reaktion. Und ich bin mir ganz sicher, dass das ja nicht der Hauptgrund gewesen sein wird. Ne? Ich meine, ihr könnt ja jetzt schon an ein paar anderen Indizien quasi vielleicht erkennen, dass es ihm eben schon länger nicht gut gegangen ist, ne? Psychisch.
Ja.
Also, aber das, oh nee, wenn das das Letzte ist, was passiert ist, um Gottes Willen. Oh,
ja.
Wie furchtbar. Ja. Ja, und du hast keinen, er hat keinen Brief hinterlassen, hast du gesagt.
Nein, das ist, ich bin auch erst gar nicht auf die Idee gekommen. Also es war ja auch so schwierig, weil ich bin ja auch einfach, wie gesagt, losgefahren. Und ja, die Kinder waren hier. Dann die Kleine, ich habe ja auch geschrien. Die ist ja gar nicht mehr dann eingeschlafen. Ja, mein Mann dann mit den beiden Kindern. Da musst du das ja auch erstmal organisieren. Ich hatte ja den Kindersitz im Auto, bis der dann halt auch mal da war. Und ich glaube, ich habe auch erst, nach einer Stunde, anderthalb geweint. Also komplett auch einfach Schock, ne?
Ja. Ja.
Und dann hat er halt gesagt, hat er denn irgendwas hinterlassen? Mhm. Habt ihr mal geguckt? Gibt es denn einen Brief? Habe ich gar nicht dran gedacht. Ja, aber haben wir nicht.
Aber was denkst du, dass es schon, also grundsätzlich könnte man ja denken, dass er sich schon eine Weile mit dem Thema Suizid auseinandergesetzt hat, beschäftigt hat. Aber was denkst du, dass es in diesem Moment schon auch irgendwie eher so ein Affekt, also aus dem Affekt heraus, sagen wir mal, war?
Glaube ich auch. Und genau wie du es auch gesagt hast, also okay, bei deiner Mama, was du vorhin ja auch gesagt hast und auch in dem Podcast sagst, ist es ja schon krass, sie hatte die Briefe geschrieben und hat noch mit dir telefoniert. Ne?
Ja, ja.
Genau, aber bei ihm glaube ich, dass er sich da definitiv schon mit beschäftigt hat, aber der Zeitpunkt war jetzt nicht festgesetzt auf den 20.09., ich sag mal jetzt um 2:30, ja.
Ich finde, diese Affekthandlungen machen es irgendwie noch tragischer, oder wie ist dein Gefühl? Weil ich dann immer denke, okay, wenn man weiß ja nicht, was die getriggert hat. Weiß man ja einfach. Das werden wir ja auch nie wissen. Deswegen ist es auch müßig, sich da Gedanken drüber zu machen. Aber man neigt ja dazu. Dass man sich so ja immer fragt, oh Mann, wenn doch jetzt, keine Ahnung, ich da gewesen wäre oder dieser eine Trigger nicht gewesen wäre, dann wäre es vielleicht nie passiert oder, ach, ich weiß es nicht. Wie denkst du überhaupt über diese ganze Geschichte?
Also ich glaube, dass er sich generell, habe ich ja vorhin schon gesagt, sich Gedanken darum gemacht hat, beziehungsweise mit dem Thema halt beschäftigt hat, weil er ja dieses Equipment, das hört sich jetzt so doof an, aber wie er es umgesetzt hat. Ja. Ich dachte die ganze Zeit, also ich weiß gar nicht, haben wir das schon gesagt? Er hat sich ja erhangen. Ach doch, habe ich ja vorhin schon gesagt, ne?
Ja.
Genau. Und ich dachte die ganze Zeit, dass er sich, kennst du diese von den Gepäckträgern, diese Gummis von den Fahrrädern? Ja, genau, wenn du damit was fixierst. Dass diese Gummis gewesen sind. Aber meine Mama hat gesagt, dass das die alte Hundeleine von meinem Hund gewesen ist, also wie so eine Schleppleine. Ich weiß gar nicht, wie ich auf diese Gummiträger gekommen bin, was ich da gesehen habe, keine Ahnung. Auf jeden Fall, erstmal, du willst den Ort aus, dann hast du das, ja, wie gesagt, Equipment, dann laufen da so, hätte ich auch niemals gedacht, dass ihn das hält, ganz dünne Heizungsrohre oberhalb dieser Treppe halt lang und er hat sich auf so Obstkörbe gestellt. Das ist ja auch das Erste, was Mama gesehen hat in diesem Zwischengang halt im Keller, dass diese Obstkörbe halt da drauf, da auf dem Boden lagen. Ja, da muss er sich halt ja draufgestellt haben, die auf die Treppe gestellt haben und dann halt weggestoßen haben und ja, sich somit dann erhängt haben.
Das ist und auch ein Vorgang, ne? Der ist so... Ja, wie ist das Erhängen für dich? Dieser ganze Vorgang, das musst du ja auch erstmal machen. Und wenn du gesund bist, würdest du ja niemals, dann hättest du ja bei jeder Millisekunde dieses Vorgangs, würdest du ja Panik kriegen und das auf gar keinen Fall machen.
Definitiv.
Im Gegenteil, es verhindern. Und daran siehst du wieder, wie krank diese Menschen sein müssen, um das so durchziehen zu können.
Ja. Genau.
Was macht das Erhängen mit dir? Was macht diese Suizidmethode mit dir?
Ich habe da gar keine Worte für, weil als gesund denkender Mensch, ich hätte da viel zu viel Schiss vor. Also ich hätte da viel zu viel Schiss vor, dass es doch nicht so funktioniert. Wie gesagt, ich habe ja gerade schon gesagt, die sind unfassbar dünn. Also ich hätte nie gedacht, so diese Stabilität, von der Stabilität her, dass das Gewicht, das halt, dass die Rohre das Gewicht halt aushalten und überhaupt dieser ganze Aufbau, dann es fängt ja schon bei der Überlegung an, Überlegung, dann was brauchst du, dann wann, dann wo und weiß ich nicht. Also ich habe da eher Angst vor, als es durchzuziehen.
Also ich denke da auch immer, dass das müssen die ja. Ich werde übrigens oft dafür gerügt, dass ich immer die sage. Ich weiß aber gar nicht, was ich sonst sagen soll. Mit die, das ist ja gar nicht despektierlich gemeint, sondern mit die meine ich wirklich in tiefster Liebe unsere Angehörigen. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, was ich stattdessen sagen soll. Also mir fällt da keiner an. Ja, also nur, dass ihr wisst, es ist überhaupt nicht despektierlich oder abwertend gemeint, sondern die müssen das ja vorher eben in aller Ruhe und mit Bedacht ausgekundschaftet haben. Also es muss ja einen Zeitpunkt auch geben, wo du dich hinsetzt und dir überlegst, okay, welche Methode würde ich denn auswählen? So, dann musst du dich ja erstmal für eine Methode entscheiden. Du musst ja richtig abwägen. Nehme ich Tabletten? Stelle ich mich vor den Zug? Erhänge ich mich? Schneide ich mir die Pulsadern auf? So, und dann musst du ja pro und contra. Oder, also das sind ja Prozesse. Und wie du sagst, dann muss der ja schon geguckt haben oder mal überprüft haben, würden mich diese Rohre halten. Mhm. Dann, okay, muss ich mir jetzt extra noch einen Strick kaufen, was meine Mutter zum Beispiel gemacht hat. Und die hat die Quittung für diesen Strick hat die ins Altpapier gelegt. Ne? So ordentlich war die, ja, ekelhaft. Das musst du ja alles vorbereiten. Genau, dann in meinem Fall meiner Mutter waren es übrigens diese Obstkisten. Wenn du sagst Obstkörbe, diese Holzkisten hat sie ja auch benutzt. Ja. Mhm. Also das musst du ja alles gucken, okay, habe ich das? Mhm. So eine Checkliste, ne? Mhm. Und wenn dann der Moment gekommen ist, weißt du ja, okay, es ist alles parat, es ist alles bereit. Und das ist so absurd. Und ja, diese Gedanken dahinter, okay, warum entscheide ich mich fürs Erhängen? Ich habe letzte Woche in der Folge mit der Anjuli gesprochen, die nach dem Suizid, der geschehen war, die selber schwer suizidal geworden ist. Und sie sagte, ich habe sie gefragt, hattest du deine Methode schon ausgewählt? Hat sie gesagt, ja, sie wäre von einem Hochhaus gesprungen. Mhm. Und auch denkt, okay, warum jetzt die Methode für dich? Also das sind so gedankliche Vorgänge, die so absurd sind und so krank. Das ist einfach verrückt. Aber eben ist für dich dieses Erhängen auch so brutal? Ich finde, das ist wirklich eins der brutalsten.
Ja, weil, und das hört sich jetzt halt auch, kommen wir wieder darauf zurück, schlimm an. Klappt es oder klappt es nicht? Also was ist denn, wenn die Schlinge sich beispielsweise, ich will mir das gar nicht vorstellen, aber nicht zuzieht? Und du merkst eventuell noch, also dieser Gedankengang jetzt von mir ist auch schlimm, aber du merkst vielleicht noch irgendwie oder siehst selber, wie du zitterst, aber kriegst schon noch ein bisschen Luft und irgendwie hast du es dir aber doch anders vorgestellt. Und
aber das weiß ich gar nicht, ob das passieren kann. Also denn es geht ja beim Erhängen nicht darum, dass du keine Luft, dass du erstickst, sondern es ist ja die Blutzufuhr zum Gehirn, die nicht mehr stattfindet. Ne?
Und ja, daran, ja, klar, aber trotzdem kommen ja noch, aber so denkst du ja, sage ich jetzt mal mit der Luft, ne? Da denkst du jetzt ja nicht, zirkuliert das Blut halt noch weiter, so meine ich das. Ne? Das finde ich eigentlich total krass, also ich habe da auch, nee, also ich finde das auch, mir fehlen da die Worte, ich finde das auch ganz, ganz schlimm. Vor allen Dingen, das wollte ich vorhin noch sagen, also Baujahr 49, ja, er hat ein Handy gehabt, ja, ich habe ihm viel versucht zu erklären und auch einzurichten und er konnte auch bei Google, weiß ich nicht, Rezept Apfelkuchen eingeben, das hat er schon verstanden, aber er hat gar nicht irgendwie, ja, wo hat er sich die Infos hergeholt? Das habe ich mich ganz am Anfang gefragt. Wie hat der das so geknotet und gemacht, dass es wirklich hält? Das hört sich schlimm an. Ja.
Ja, irre, ne? Ja, weil so eine explizite Anleitung, also das hat auch sehr viele Jahre gedauert, bis ich das, was ich gerade sagte, bis ich verstanden habe, okay, dabei geht's gar nicht ums Ersticken oder um sich das Genick zu brechen, sondern um die Blutzufuhr, die zum Gehirn abgeschnitten wird. Das wusste ich auch gar nicht. Und dass die dann relativ zügig tatsächlich bewusstlos sind, weil das Gehirn eben nicht mehr mit Sauerstoff versorgt wird. Und dann, daran sterben sie dann. Ne? Aber sie sind relativ schnell bewusstlos. Das habe ich eben auch alles nicht gewusst. Ja. Aber ja, es ist, wie du sagst, ne? Weil dann du wählst ja genau diese Methode, um sehr, sehr sicher zu gehen. Aber um sicher gehen zu können, musst du ja auch wissen, dass du es richtig machst.
Genau, und das meine ich ja gerade. Und woher hat er diese Sicherheit gehabt? Also wo hat er sich informiert? Du stellst ja 1000 Fragen. Also erstmal klar, willst du es wissen oder willst du es nicht wissen? Kommt halt auch noch dazu, ne? Aber dann denkst du dir, irgendwann kommen ja eh generell Punkte, wo du dir da nochmal Gedanken machst, die du am Anfang vielleicht eher so beiseite gelegt hast. Aber
hast du ihn danach nochmal gesehen? Denn du hast ihn da ja da auf dem Kellerboden dann da ja gesehen, nehme ich an, ne?
Also es tat mir eh unfassbar leid. Du gehst halt, wie gesagt, diese Treppenstufen dann halt von der Waschküche aus her gesehen runter und da saß halt, wie gesagt, der Nachbar mit ihm und da haben wir ihn oder habe ich ihn dann ja gesehen. Dann finde ich ja auch wirklich, ja, faszinierend ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber ich habe zur Mama gesagt, guck mal, ich war kurz nach 5:45, jetzt ist es kurz nach 8 und alle sind weg. Und Papa ist auch weg, weil es kommt ja der RTW, die Polizei, dann, wie heißt es denn?
Kripo auch.
Die Polizei übergibt dann ja an die Kripo. Dann hat die Feuerwehr, war die Feuerwehr auch da? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall haben die Kollegen ja vom Krankenwagen, also vom RTW, dann noch die Seelsorge informiert, was wir aber beide abgelehnt haben. Okay. Wir wollten das eigentlich gar nicht. Wie heißt der denn, der dann offiziell den Tod feststellt?
Gerichtsmediziner.
Ja, genau. Ja, der kam doch auch noch extra. Dann habe ich auch gesagt, guck mal, Mama, alle waren hier und jetzt sind alle weg. Und das fand ich mit eigentlich am allerschlimmsten. So dieses, ich komme jetzt darauf, weil die ihn dann ja mit mehreren Leuten hochgetragen haben, die Treppen halt hoch und dann ist es relativ leider eng. Da steht dann Waschmaschine, Trockner und die haben halt gesagt, sie können ihn jetzt nochmal verabschieden. Wir ziehen jetzt gleich einmal aus, wegen Fremdverschulden, also die Kripo, und nehmen ihn dann halt mit. Und das war für Mama und mich ganz, ganz schlimm, weil wir konnten gar nicht uns richtig neben ihn setzen, ihn vielleicht noch mal streicheln oder ja, das war nicht schön. Also so dieses Enge, dieses Beengende und die Situation, nee, das war nicht so schön. Nee, aber und deswegen komme ich gerade da drauf.
Ja, aber das heißt, also ich frage jetzt, weil ich habe ja letztes Jahr die Akte meiner Mutter jetzt zum ersten Mal mir durchgelesen und ich habe vorher mir nie Gedanken darüber gemacht und ich habe das auch einfach nicht gewusst, dass noch an Ort und Stelle die sogenannte Leichenschau stattfindet und zwar einhergehend mit 1000 Fotos aus allen Richtungen auf alle Körperstellen und alles. Hat das denn bei deinem Vater auch stattgefunden? Denn ich habe das nie gehört.
Das Fotos, das weiß ich gar nicht so genau, haben wir beide da, also Mama und ich, gar nicht auch nachgefragt, weil, wie gesagt, die haben uns halt gesagt, bevor sie ihn komplett entkleiden, auch alles, ne, die Uhr ab, Hörgeräte raus, alles. Nee, kann ich dir gar nicht sagen.
Weil ich habe ja sonst in Geschichten oder Gesprächen hört man ja immer nur, ja, wir haben den aufgefunden und dann die Feuerwehr und Polizei und so weiter angerufen und dann kam der Bestatter und hat den abtransportiert. Und da ist noch nie irgendwie der Satz gefallen, ja gut, aber vorher fand diese ganze Leichenschau da noch statt. Vielleicht machen die das natürlich nicht zwangsläufig, wenn der Angehörige daneben sitzt, ne? Vielleicht ist der Angehörige dann im Nebenzimmer und kriegt es halt.
Ja, wir mussten ja auch, ja, klar, die waren ja in der Waschküche, es war ja ein wunderschöner Tag, also die Sonne hat ja, es war nochmal richtig heiß, der letzte heiße Tag, glaube ich, letztes Jahr. Wir saßen ja im Garten die ganze Zeit. Aber dann ist halt immer einer um dich rum und du hast deinen Mann vor einer halben Stunde, ich fand das so schlimm für meine Mutter, aufgefunden. Ja. Haben sie mal die Krankenkassenkarte, haben sie mal den Personalausweis, haben sie mal dies, haben sie mal das. Ich denke, ja, okay.
Ist einfach absurd, ne?
Ja.
Und dann wird er einfach weggebracht und dann ist er weg einfach, ne?
Dann ist er einfach weg und das war auch, Mama sagt auch, das war so ein schlimmer Satz. Also, als ich halt gesagt habe, ja, guck mal, der und der war hier und jetzt sind alle weg und Papa auch und keiner kommt mehr wieder. Das war schon krass, ja.
Vor allem im Falle deines Vaters, wo nichts vorbereitet war. Ja. Also, ne? Ist er ja wirklich einfach, als hätte er sich in Luft aufgelöst.
Ja.
Nichts. Ja. Weißt du, bei meiner Mutter, die hat alleine gelebt. Es hat sie ja zum Glück keiner von uns gefunden, sondern ein Nachbar. Und wir kamen dann ja eben, haben irgendwann die Wohnungsschlüssel bekommen, sind in die Wohnung. Und da war halt alles vorbereitet. Es war alles aufgeräumt. Die Briefe lagen da. Der Kühlschrank war abgetaut. Es war halt alles auf ihren Tod vorbereitet. Aber dein Vater war ja, als hätte der sie einfach in Luft aufgelöst. Dann war der weg. Und dann war der halt weg.
Ja, genau.
Du siehst an keinem Gegenstand in der Wohnung oder an nichts ist erkennbar, was der getan hat.
Ja.
Das ist doch einfach völlig absurd, vor allem für deine Mutter. Also ich, Wahnsinn. Wie ging das dann für euch weiter? Konntet ihr denn irgendwie euch gegenseitig dann, habt ihr dann viel Zeit miteinander verbracht oder bist du dann, also ja, wart ihr füreinander da oder brauchtest du eher deine Ruhe innerhalb deiner eigenen Familie oder wie habt ihr das gemacht?
Gar nicht. Also ich wollte an dem Tag, wollte ich eigentlich ja bei ihr bleiben und bei ihr schlafen, weil ich sie halt nicht alleine lassen wollte. Aber klar, die Kinder brauchten mich ja auch. Ja. Und dann habe ich halt gesagt, okay, dann fahre ich nach Hause. Ich komme sofort morgen früh aber wieder vorbei. Und wir haben auch noch abends telefoniert und abends habe ich es auch noch der Großen gesagt, dass Opa halt gestorben ist. Und weil die ist ja, also klar, wo war ihre Mutter die ganze Zeit und wo war ihr Vater die ganze Zeit? Ja. Genau, der habe ich es noch gesagt, dass der Opa gestorben ist.
Aber mehr nicht, nur, dass er gestorben ist.
Ja, genau. Und an dem Sonntagmorgen dann, wie gesagt, war ich dann wieder bei Mama und die erste Zeit haben wir auch täglich mehrfach telefoniert. Ich war fast auch jeden Tag da. Sie war auch öfters hier und ja, so ist es eigentlich bis heute, muss ich sagen. Doch, das auf jeden Fall. Ja.
Also gibt es zumindest Momente, wo ihr euch gegenseitig irgendwie Halt und Kraft spenden könnt. Ja, das ist
schon. Ja. Auf jeden Fall, definitiv.
Genau, ich hatte vorhin gefragt, da sind wir irgendwie vom Weg abgekommen, ob du ihn danach nochmal gesehen hast.
Ja, genau, wollte ich jetzt gerade, wollte ich auch noch sagen. Genau, wir hatten ihn dann und an dem Sonntag hatten wir dann bei dem Bestattungsinstitut, wo wir ihn halt beerdigen, also er ist in einer Urne, er ist dann verbrannt worden, hatte ich da angerufen und ja, da ist dann auch die Chefin, die ich auch persönlich kenne, ans Telefon gegangen, da gingen dann schon alle Schleusen auf, weil warum rufe ich da an? Und ja, genau, dann habe ich ihr das kurz erzählt. Und dann ist ja sowieso generell danach das ganze Bürokratische. Und dann hatten wir ja Termine bei denen im Bestattungsinstitut und haben ihn dann aufbahren lassen auch nochmal. Und da bin ich bis heute, muss ich wirklich sagen, sehr, sehr froh und glücklich drum, dass wir diesen Schritt gegangen sind. Ja, dass wir ihn nochmal aufbahren lassen haben, ja.
Und wie sah er da aus? Wie hast du ihn empfunden?
Ja, es hört sich ja so schlimm an, wenn ich dieses Wort kommuniziere, aber er sah wunderschön aus. Und
friedlich.
Ganz, ganz friedlich. Ja, also wirklich friedlich. Mir kommen jetzt auch gerade die Bilder wieder in den Kopf. Ja, und klar. Ja.
Hast du Bilder gemacht?
Ja, ich habe Fotos gemacht. Ja. Hatte ich damals bei meiner Oma auch schon, die ist auch aufgebahrt gewesen und da war es ähnlich, halt auch dasselbe Bestattungsinstitut und wir konnten auch jetzt für ihn Anziehsachen ja raussuchen,
ja,
die er dann anhat, die hat Tilda halt ausgesucht, die große, und dann haben wir ihm natürlich ein Hemd oder haben die ihm noch ein Hemd darunter gezogen, dass du halt ja wie die Schlinge nicht am Hals siehst. Und genau, also wirklich, wirklich sehr, sehr friedlich und einfach so selig. Ja, ganz toll.
Auch das finde ich völlig absurd, ehrlich gesagt, immer.
Ja.
Das erschließt sich mir auch nicht. Jemand, der sich erhängt hat,
ja,
und der da ja eine Weile in dieser Position,
ja,
verbracht hat,
ja,
dass der dann danach friedlich aussieht.
Ja, aber so genau so ist es gewesen. Genau so ist es gewesen. Und ich habe halt überlegt, als er aufgebahrt war, die Große mitzunehmen. Ich habe sie gefragt und auch nochmal mit den Kollegen natürlich vom Bestattungsinstitut gesprochen, weil die da ja auch geschult drin sind und gesagt haben, ja, vom Alter her, und sie kennen sie ja auch, ja, sie kann, wenn sie es möchte, darf sie es. Und das war bis heute, finde mein Mann und ich auf jeden Fall, finden wir, dass das die richtige und auch eine gute Entscheidung war. Ja, sie hat ihm Bilder gemalt, was sie noch, weiß ich nicht, wie ein Kuscheltier, oder auch Fotos von den beiden, oder hat aufgeschrieben, gute Reise, Opa, und ja, doch, das war in Ordnung. Also wir haben uns auch aufgeteilt. Mama ist als erstes mit mir rein. Dann habe ich Mama alleine gelassen einen Moment. Dann bin ich noch mal reingegangen. Und dann hat sie für sich entschieden, jetzt möchte ich. Ach, krass. Und dann ist sie mit mir bei ihrem Opa gewesen. Ja. Und dann haben wir uns unterhalten. Sie hat ihn auch gestreichelt. Und ja, doch.
Und hast du dir die Fotos, die du gemacht hast, schon mal wieder angeguckt?
Ja, habe ich. Ja.
Ja.
Aber also es macht mich traurig, dass er halt einfach nicht mehr da ist, sage ich mal, dass die Tatsache an sich, aber das, wie er da gelegen hat, das macht mich nicht traurig.
Das denke ich mir. Und das in den Momenten, wo man irgendwie anfängt wieder zu zweifeln oder wo man komische Gedanken kriegt, wenn man sich dann diese Fotos angucken kann und sehen kann, okay, aber wenigstens hat er seine Erlösung gefunden, offensichtlich.
Ja, genau.
Dass einen das wieder so ein bisschen besänftigt, ne? Könnte ich mir vorstellen.
Ja, genau.
Ja. Wie hat denn dein Umfeld reagiert? Ich meine, du hast deinen Vater verloren. Wie war dein Umfeld? War das hilflos? Waren die da? Konnten die dir helfen? Was konnten die für dich tun? Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
Ja, also ich habe ein ziemlich, ja, großen und langjährigen Freundeskreis, muss ich auch sagen. Und da haben, also ja, etliche Leute, ich sag mal, du gehst ja nicht mit hausieren. Übrigens, mein Vater ist gestorben. Also ich habe dann wirklich nach diesem Samstag, als das passiert ist, habe ich dann ab dem Sonntag nach und nach eine Person, sage ich mal, kontaktiert. Und
dann untereinander hat es sich natürlich auch irgendwann rumgesprochen und ja, die waren auf jeden Fall komplett schockiert. Mhm. Ja, unvorstellbar. Also es konnte sich gar keiner ja wirklich erklären. Mhm. Und ja, die sind aber trotzdem auf jeden Fall gerade in der schwierigen Zeit, es ist ja immer noch eine sehr schwierige Zeit, aber am Anfang definitiv waren die alle für mich oder auch für meine Mama auf jeden Fall da, ja.
Also hast keine unsensiblen, blöden Sachen erlebt?
Nein, nein, gar nicht, nein. Und das ist ja auch das, was ich dir, ich weiß gar nicht, ob ich dir das auch geschrieben habe, aber meine Mama ist da am Anfang ja ganz anders mit umgegangen. Also wenn sie einkaufen war oder in der Nachbarschaft und irgendwie das Thema dann aufkam, ja Mensch, ihr Mann ist gestorben oder dein Mann ist gestorben, dann hat sie das ja verleugnet und hat halt gar nicht irgendwie frei halt erzählt, wie es passiert ist, weil sie sagt, es ist eine andere Zeit gewesen damals. Also,
naja, und ich glaube tatsächlich auch, dass diese, dass du gerade als Ehepartner oder sagen wir mal als Partner ganz schnell von Dummköpfen in die Schublade gesteckt wirst, ja, da warst du halt eine scheiß Frau. Hast wohl nicht aufgepasst oder hast denen wohl, bist denen zu sehr auf den Sack gegangen oder keine Ahnung was, weißt du? Ja. Ich glaube so als, ja, ich glaube Eltern, deren Kinder sich suizidieren, da könnte das auch schnell gedacht werden. Ich in meinem Fall jetzt bei uns Kindern glaube ich, dass uns dieser Vorwurf eher weniger gemacht würde. Also weißt du, diese Schuldfrage meine ich jetzt
ich
so
weiß,
von
außen stehen, ne?
Aber ich glaube, als Ehepartner, vor allem wenn du 55 Jahre zusammen bist, ich glaube, dass das wirklich sehr, also verstehe ich total, dass deine Mutter da eine gewisse Scham empfunden hat, aus Angst heraus, okay, was denken die Leute über mich?
Halt Selbstschutz halt auch einfach,
auch,
ne?
Ja, ja.
Und aber das ist jetzt nicht mehr so. Also wenn sie, ich find's eh krass, also es war irgendwie auch gar nicht Anfang der Woche oder so, gar nicht, paar Tage nach dem 20. dann kam auch, ich weiß gar nicht, ob das auch in der Nachbarschaft war, kam auch das Gespräch und dann, woran ist er denn gestorben? Ich finde sowas zum Beispiel unmöglich. Also du fragst doch nicht direkt jemanden, wo du gar nicht mit dem ja ein nahes Verhältnis hast.
Ja. Das stimmt.
Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Also
ja, ja.
So quasi über einen Gartenzaun. Ach,
ja.
Ja, und? Ja, und woran ist er gestorben?
Ja, ja, ja. Ja, das ist maximal unpassend. Da stimme ich dir zu. Aber ich finde, ich habe gestern noch überlegt, weil von einer Bekannten von mir ist ganz plötzlich die Schwester verstorben. Mhm. Und ich habe ihr eine Nachricht geschickt, wo ich Anteil genommen habe und ihr mein Mitgefühl und mein Beileid ausgedrückt. So, und dann hat sie darauf geantwortet und so weiter. Und dann habe ich gedacht, weil, also ich kann ja nur von mir als Betroffene ausgehen. Mhm. Ich werde gerne Dinge gefragt. Und ich möchte ja auch, nachdem etwas so Schreckliches passiert ist, möchte ich auch gerne gefragt werden. Und dann, ich möchte, weil ich gerne darüber sprechen möchte, weil man muss die Sachen ja loswerden. So. Und deswegen habe ich gedacht, okay, unser Verhältnis ist nah genug, dass es mir zustehen dürfte, nachzufragen, was ist denn überhaupt passiert. Aber ich habe lange überlegt, okay, frage ich jetzt oder frage ich nicht, weil ich gedacht habe, also erstens mal möchte ich es gerne wissen, damit ich noch passender Anteil nehmen kann. Und auch für sie ist es vielleicht, tut es vielleicht auch gut, wenn sie das loswerden kann. Aber trotzdem habe ich lange überlegt, habe ich, ist das jetzt angemessen oder nicht? Und dann habe ich aber auch sofort dazu, ich habe dann gefragt, okay, was ist denn überhaupt passiert? Musst du mir ja nicht sagen. Und ich hätte das auch absolut in Ordnung gefunden und ich wäre nicht offended gewesen, wenn sie gesagt hätte, weißt du was, das geht dich gar nichts an. Und dann habe ich aber gedacht, ich meine, wir predigen hier in diesen Gesprächen immer für ja Nachfragen, für Offenheit, für redet miteinander, sprecht die Menschen auf alles an und gebt ihnen zumindest die Möglichkeit, sagen zu können, nee, ich möchte nicht drüber sprechen. Und deswegen bin ich meinem eigenen Wort gefolgt und habe dann halt gefragt. Und dann hat sie es mir tatsächlich auch gesagt. Und aber es ist eine super schwierige Situation. Und ich stimme dir absolut zu, dass über einen Gartenzaun jemanden, mit dem ich sonst nie ein Wort wechsle, ja, da...
Ja, so als Beispiel jetzt einfach. Ja. Ne? Aber guck mal, du sagst ja selber, du meinst, dass ihr euch nah genug steht. So. Ja. Und du, ja... dann vielleicht auch eine Antwort erhältst. Aber weiß ich nicht. So am Anfang, da dachte ich, bei manchen, okay, das muss jetzt nicht sein, aber okay.
Gut. Nee. Vor allem die Tatsache, dass es ein Suizid war, wird sich ja auch rumgesprochen haben. Also sowas ja. verbreitet sich ja wie ein Lauffeuer und da sind die Leute natürlich noch mehr an Infos ja. Interessiert und so eine, oh, ekelhaft.
Mhm. Ja, das ist das richtige
aber
Wort.
Aber wie hast du denn, ich meine, du mit zwei kleinen Kindern und so, dir blieb ja gar nichts anderes übrig, als weiterzumachen. Arschbacken zusammen oder sagen wir mal irgendwie funktionieren.
Ja, das ist das richtige Wort.
Ja. Genau,
man das ist ja auch der so, Unterschied gewesen, ja.
Ja, man ist ja so unter Schock und so traumatisiert und man wechselt ja so in diesen Funktionsmodus über. Hast du denn irgendwann dir Hilfe geholt, professionelle Hilfe oder was hast du irgendwie, weil du kannst ja nicht ewig in diesem Modus bleiben, ne?
Ja,
du musst ja auch auf dich achten. Ja,
ja, ja, ja, natürlich, klar. Aber am Anfang ist es ja generell, das habe ich ja schon gesagt, an dem Montag ging es dann ja gleich los. Wir waren ja überall irgendwie zusammen, ne, Mama und ich, ob es jetzt beim Bestatter war, beim Blumenladen, dann kam die Beerdigung und ja, ich sag mal so nach den, dann ist er beerdigt worden am 2.10. Genau, und ab da an war bei ihr und auch bei mir so dieser körperliche Einbruch. Also vorher stehst du ja komplett im Funktionsmodus, weil du ja irgendwie alles erledigen musst und hier zu Hause ja auch.
Ja.
Und dann kam wirklich auch dieses Körperliche, wo ich dachte, okay, vielleicht hole ich mir dann auch Hilfe. Dann habe ich, ja, das war Anfang Oktober, dann habe ich die ersten Termine, glaube ich, Anfang Dezember bekommen.
Mein schon.
Therapie, ja, genau, immerhin schon. Ja, das stimmt. Und dann habe ich es erstmal aber an ACTA gelegt, weil ich einfach ja auch viel mit Mama natürlich im Austausch war, aber hier funktioniert habe. Und ich sage bis heute, die Kinder sind meine größten Therapeuten gewesen. Also ja, ich musste funktionieren, ich musste aufstehen, ich musste dem Alltag ja quasi irgendwie, wir mussten den ja leben. Aber trotzdem, die Große fragt unheimlich viel und hinterfragt auch unheimlich viel. Und es sind ganz viele Kleinigkeiten gewesen, wo ich immer wieder trotzdem in dieser Konfrontation war, über Papa halt zu sprechen.
Weiß sie denn inzwischen die Wahrheit?
Nein. Nee. Ich habe lange überlegt, ich hatte das Thema mit der Katrin Niehaus ja Anfang des Jahres,
die Bestatterin.
Ob ich ihr sage oder nicht, genau. Ja, wie gesagt, sie ist da ja auch relativ geschult und letztendlich sind wir aber zu dem Entschluss gekommen, nein, weil Tilda ist da fein mit. Und nur weil es vielleicht mein Bedürfnis ist, dass ich ihr die Wahrheit, was heißt die Wahrheit, aber es sagen möchte, wie es passiert ist, warum soll ich das jetzt auf sie projizieren? So denke ich halt oder so sind wir jetzt halt verblieben.
Ja, genau.
So schöne Erinnerungen. Sie redet fast jeden Tag von ihm. Wir haben hier ein Foto von ihm im Wohnzimmer, mitten im Wohnzimmer. Sie quatscht mit ihm. Sie war wirklich aus jeglicher Situation gerissen. Erzählt sie irgendwie was. Warum?
Also, warum? Nein, von euch aus, von dir aus. Nee, warum? Ja. Genau, na, auf keinen Fall. Ich habe nur, weil du gerade sagtest, sie stellt so viele Fragen, habe ich gedacht, vielleicht hätte sie auch mal gefragt, woran ist er gestorben. Denn das sagt man ja, weil viele so hilflos sind, ne? Was sage ich meinem Kind, wie sage ich meinem Kind und so weiter. Und da sagt man ja eigentlich immer, lass das Kind Fragen stellen und antworte nur auf die Fragen. Die Kinder kommen schon irgendwann. Und eben, solange sie irgendwie sich diese Frage gar nicht stellt, nee, warum würdest du dann ihr irgendwas vor die Füße werfen, womit sie gar nichts, was sie gar nicht wissen wollte, ne?
Genau. Sie hat halt gefragt, woran ist er gestorben, wo im Keller, wie ist er gestorben, hätte der Krankenwagen ihm denn noch helfen können? Und immer wieder, diese Fragen kommen immer wieder und immer wieder.
Was hast du gesagt, woran er gestorben ist?
Wir haben gesagt, dass sie ja weiß, dass Opa ja körperlich halt auch geschwächt gewesen ist. Ne, also das hat sie auch mitbekommen. Sie hat den ja schon öfters mal in Krankenhäusern oder in Area halt besucht. Das hat sie ja alles mitgekriegt. Und auch jetzt, letztes Jahr, war sie ja selber auch mit im Krankenhaus und alles. Und dass sein Herz halt auch relativ schwach gewesen ist durch das, was er halt erlebt hat. Also schon so auf die Schiene, dass ihn das halt ja auch geschwächt hat einfach. Und das irgendwann das Herz und der Körper einfach nicht mehr stark genug gewesen sind.
Ja, ja, okay.
Ja, genau.
Ja, wie sieht es denn mit deinem Körper und deinem Herz aus? Inwiefern hat dich das alles verändert?
es hat mich, ja, es hat mich schon, schon verändert, das, was ich zu Anfang halt gesagt habe, dass diese Säule halt einfach, ja, weggebrochen ist, dass ich mir über zwischenmenschliche Beziehungen viel mehr Gedanken mache, tatsächlich. Ja,
aber warum? Und inwiefern?
Zum Beispiel auf der Beerdigung waren ja auch einige Leute, oder ich habe ja vorhin von meinem Freundeskreis auch berichtet, und jeder sagt dir, Mensch, ich bin für dich da. Es sind auch viele für mich da gewesen, um Gottes Willen, ne? Nicht, dass man das jetzt falsch versteht, aber wir sind für dich da und egal was ist, melde dich, wenn du Unterstützung brauchst, du selbst, ja, für dich, die Kinder, ja, und nach dem 2.10. hat sich aber die Hälfte gar nicht mehr erkundigt, wie geht's dir denn eigentlich? Und da denke ich mir, okay, also lieber ein paar weniger, aber ehrlich, und wen interessiert es halt wirklich?
Ja,
ja, als dieses Lapidare einfach dahingesagt. Ja, ne? Genau. Und genau, von dem her, ja, letztendlich habe ich aber auch noch eine Psychologin gefunden und hatte auch einige Sitzungen mit ihr, was mir sehr gut geholfen hat, muss ich sagen, mit einer komplett externen Person zu sprechen. Und ja, das war auf jeden Fall ein sehr guter Weg, den ich, ja, was dies betrifft, dann halt ja doch letztendlich auch gewählt habe, sag ich mal, ja.
Und gibt es etwas, was du mit dem Wissensstand, jetzt wo du eben weißt, was passiert ist, was du anders machen würdest in Bezug auf ihn, als er noch gelebt hat? Was du dir wünschtest, was du anders gemacht hättest? Auch wenn es
vermutlich... Das ist voll die doofe Frage und voll die schwierige Frage, glaube ich, zu beantworten, weil ja klar würde man jetzt sagen, ja, würde ich hätte noch dies oder das, aber ja, letztendlich, man hat so, ja, sein Leben gelebt. Also manchmal denke ich, vielleicht lebt man auch so ein bisschen nebeneinander her, tatsächlich. Ja. Also egal in welcher Beziehung, ob es jetzt Vater-Tochter ist oder auch Freundschaften oder die Ehe oder irgendwas betrifft, dass man vielleicht, ja, über manches, ach, ich weiß nicht, hinwegsehen sollte, sich über manche Dinge gar nicht mehr aufregen sollte, die ein so lapidare Dinge. Also ich sehe jetzt manches wirklich ja mit anderen Augen. Also wo ich mich früher vielleicht, weiß ich nicht, aufgeregt hätte, was mich gestört hätte, wo ich jetzt sage, das ist so lächerlich.
Ja.
Das ist wirklich lächerlich.
Ja.
Ich meine, das wusste ich vorher auch, um Gottes Willen, ne? Das ist jetzt nicht nur, weil mein Vater halt gestorben ist, ja, aber ja.
Ja, das verstehe ich absolut. Nee, aber ich meine, ich weiß nicht, ob du auch so ein bisschen so ein Schuldgefühl hattest vielleicht oder hast. Also wenn ich jetzt, wenn ich diese Frage gestellt bekommen würde, dann würde ich so, auch wenn ich weiß, ich hätte den Suizid meiner Mutter nicht verhindern können, dafür war sie viel zu erkrankt, aber so für mein eigenes Gefühl, damit meine Schuldgefühle heute nicht so groß wären, würde ich jetzt rückblickend sagen, ich hätte sie viel mehr gefragt, wie es ihr wirklich geht. Ich hätte sie ausgequetscht, ich hätte sie ausgefragt. Er sagt nochmal ganz genau, weil sie hatte ja schon einen Suizidversuch hinter sich und so weiter. Ich hätte 1000 Fragen gefragt. Ich habe das aber nicht gemacht und deswegen denke ich, boah, ich muss so ignorant irgendwie, also komme ich mir vor, vielleicht hat sie mich auch gar nicht so empfunden, aber so komme ich mir vor und deswegen wünschte ich mir, ich hätte viel mehr gefragt, ich hätte mehr Zeit mit ihr verbracht, ich hätte von der Qualität her andere Gespräche mit ihr gerne geführt, so, das ist das, was ich meine. Also auch wenn es nichts verändert hätte, es hätte, würde aber an meinem jetzigen Gefühl hätte es was geändert.
Dieses Nachfragen, glaube ich, das genau das, was du, was du sagst. Deswegen, ich finde die Frage sehr schwierig, weil ich habe mich ja auch direkt danach gefragt, er ist ja auch oft mal alleine hier bei uns gewesen, wenn er hier irgendwas nochmal repariert hat oder angebohrt hat oder so. Und wenn er dann so kaum was gesagt hat. Und das ist so das letzte gute halbe Jahr, aber auch eigentlich gewesen, wo ich dann wirklich dachte, hätte ich da, das habe ich ja eingangs auch schon gesagt, hätte ich noch mehr fragen müssen oder noch mehr darauf eingehen müssen. Bin ich in der Situation? Ich habe dann so manche Beispiele nochmal irgendwie Revue passieren lassen, aber
hätte ich dann, wenn ich ihn das nächste Mal gesehen habe, wieder darauf zurückkommen müssen und sagen müssen, ey Papa, weißt du was, das und das ist mir aufgefallen, so und so war der Gesprächsverlauf, Mensch, was ist denn da los? So, was du meinst auch mit diesem Ausquetschen. Also, dass ich ihn da viel mehr vielleicht noch gecasht hätte. Das ist, sind so meine ersten Gedanken zum Beispiel mit gewesen nach seinem
Suizid. Ja, und ich stelle diese Frage nicht in Bezug auf, hätten wir diese Suizide verhindern können. Darum geht es mir gar nicht.
Hätten wir ja eh nicht.
Mehr, nein, hätten wir eh nicht. Aber es geht mir um unser eigenes Gefühl.
Ja.
Ich glaube, wenn wir das gemacht hätten, wir hätten sie ausgequetscht. Wir hätten dann, du hättest wieder Bezug auf euer vorheriges Gespräch genommen. Mhm. Ich hätte meine Mutter 1000 Fragen gestellt und so weiter. Und sie hätten sich trotzdem umgebracht. Dann wäre unser heutiges Gefühl ein anderes.
Ja.
Weil dann könnten wir eher sagen, ich habe alles gemacht. Ich hätte nichts anders oder besser machen können. Und das wünsche ich mir für uns, weil dann wird es uns anders gehen. Da bin ich mir sehr sicher. Wir haben auf der einen Seite das Wissen, wir hätten es nicht verhindern können. Aber trotzdem gibt es so viele Dinge, die so offen geblieben sind oder die wir anders hätten machen können. Und die würden jetzt heute dafür sorgen, dass wir einfach, dass es uns anders gehen würde.
Ja, das stimmt.
Und deswegen stimmt, ich weiß, diese Frage, die ist ja völlig bescheuert eigentlich, weil wir können es ja jetzt rückwirkend leider nicht mehr ändern. Aber ich denke immer, weil viele Unbeteiligte, hätte ich fast gesagt, hören diesen Podcast, weißt du, die noch keine, zum Glück noch keine Erfahrung im nahen Umfeld mit Suizid machen mussten, die aber dann aus dieser Frage beziehungsweise aus diesen Antworten etwas lernen können und die dann vielleicht mitnehmen können, ey, ich frage ab jetzt wirklich alle Menschen immer um mich rum ständig, wie es ihnen geht und was ich machen kann und erzähl doch mal hierüber und darüber, dass die nicht irgendwie so dasselbe, denselben Fehler kann man ja gar nicht sagen, aber das nicht so machen, wie wir es gemacht haben.
Ja, aber auch sich vielleicht nicht zufrieden geben mit der Antwort.
Nee, genau.
Das ist halt auch so dieses, es ist ja auch im Freundeskreis zum Beispiel, Mensch, und wie geht's dir? Ja, gut.
Ja, gut.
Nein, guck dich mal an, hier geht es nicht gut. So, und genauso, wenn ich ihn gefragt habe, ist alles okay? Ja, alles okay. Nein, es ist nichts okay.
Nee.
Also so dieses noch einfach nicht zu sagen, ah, okay, alles klar, und sich damit zufrieden geben, sondern wirklich einfach ja nachbohren.
Ja, beziehungsweise überhaupt, ich finde ehrlich gesagt diese Frage, wie geht's dir, schrecklich.
Finde ich auch schlimm.
Ganz schlimm.
Auch ganz schlimm.
Ich stelle die auch nie, sondern ich habe mal von jemandem, der selber schwer erkrankt ist oder war, von dem habe ich gelernt, dass wenn du in die Richtung irgendwas fragst, dann frag, wie geht's dir heute? Mhm. Aber dieses, wie geht's dir? Ja gut, ich meine, wie viel Zeit hast du, dass ich darauf antworten kann? Also das ist ja nichts, was du in einem Satz beantworten kannst. Niemals. Keiner kann das. Also deswegen ist diese Frage wirklich schlimm, finde ich. Und ich finde, die sollte wirklich nur in einem Rahmen gestellt werden, wo wirklich Raum und Zeit dafür da ist, um dass man darauf in Ruhe antworten kann. Und sonst frag, wie geht's dir jetzt gerade oder wie geht's dir heute oder stell irgendeine andere Frage.
Ja, das stimmt. Mhm. Ist auch richtig. Klar. Mhm.
Ja. Das heißt, welches Gefühl ist jetzt 9 Monate später oder ein Dreivierteljahr später bei dir am präsentesten? Oder ist es immer noch so ein Auf und Ab? Wahrscheinlich Trauer und Vermissung und
total. Alles. Also nach Vatertag, muss ich jetzt sagen, letzten Donnerstag. Also es war der schlimmste Tag.
Schrecklich.
Ja.
Das ist aber auch noch nicht gemein.
Relativ frisch.
Das ist aber auch wirklich gemeint. Nee, das wird auch dein Leben lang so bleiben, kann ich dir sagen, weil mir geht es immer noch so nach 24 Jahren fast. Muttertag, das versetzt einem so einen Stich, gerade jetzt in diesem Zeitalter von Social Media, wo jeder seiner Mutter und jeder seinem Vater dankt, was er für ein toller Vater ist und so weiter. Ne? Das ist fies. Ja,
ja.
Das tut weh. Ja.
Und wir hatten ja erst wie gesagt, er ist ja im September gestorben und die Große hat im Oktober. Dann kam sein eigener Geburtstag, dann kam Weihnachten, dann kam Silvester.
Ach,
wir hatten so Schiss vor diesen ganzen Tagen.
Ja.
Dann kam jetzt der Geburtstag im März von der Kleinen. Aber irgendwie war das okay, haben wir gesagt. Also das ist total komisch. Natürlich haben wir auch geweint, dass er an den Geburtstagen nicht da war. Oder Weihnachten, Silvester war auch sehr ja, einfach auch traurig und komisch, muss ich sagen, sehr komisch auch irgendwie. Silvester war für Mama nochmal sehr schlimm, weil die Worte vom letzten Jahr halt auch so präsent gewesen sind, ne? Und das war alles okay, auch mein Geburtstag im April, aber jetzt letzte Woche Vatertag, also das war für mich, nee, meine Kinder auch, also ich halte das auch nicht zurück mit dem, mit den Tränen. Also wenn ich traurig bin, dann habe ich auch geweint. Und die Große, die war wirklich, die hat mich echt schon vormittags gefragt, was ist denn heute los mit dir? Ich habe nur geweint. Ich habe nur geweint. Das war schon echt, ja, irgendwie ja, das krass.
Ja, verstehe ich gut. Und es ist ja auch gut, wenn sich das zwischendurch mal so Bahnen bricht. Ne? Ich finde es auch gut, wenn du vor deinen Kindern weinst. Ich finde das grundsätzlich gar kein Problem. Ehrlich gesagt, man muss es halt nur mit den Kindern kommunizieren. Ne? Warum? Dass die nicht denken, oh, es ist meinetwegen.
Nein. Das habe ich schon kommuniziert. Und ich habe auch wenig getrauert, muss ich tatsächlich sagen, weil ich in dieser Funktion halt war, wo ich aber auch vielleicht jetzt mir auch nochmal zu Herzen nehmen werde, ich werde mich alleine auch einfach mal rausziehen und alleine zur Stele gehen, wo die Urne drin steht. Für mich einfach auch alleine sein, weil ich es vielleicht auch einfach noch brauche, ne? Weil es noch irgendwie.
Ja, das ist auch was anderes, als wenn man ständig so unter Beobachtung steht.
Ja, total. Aber um auf die Frage zurückzukommen, wie gesagt, also es ist unendliche Liebe und ganz, ganz viel vermissen natürlich. Ja, und irgendwie, weiß ich nicht, aber keine Ahnung, so eine Lücke, die nie wieder geschlossen wird, weil dieses Puzzleteil einfach nicht mehr da ist.
Ja, stimmt. So. Gibt es noch irgendwas, so was dir wichtig ist, worüber wir noch sprechen sollten?
Eigentlich haben wir oder habe ich alles gesagt. Also mir ist es, glaube ich, einfach nochmal wichtig, letztendlich Hinterbliebenen zu sagen, dass sie nicht alleine sind, dass es viele Menschen gibt, die sich suizidieren. Und jeder ist ja natürlich anders und geht da auch anders mit um, aber dass es schon definitiv wichtig ist, dass man halt darüber redet und kommuniziert, wie und die Art, wie man es macht oder natürlich auch mit wem man darüber kommuniziert, sollte sich natürlich auch jeder selber aussuchen oder wählen. Aber ich finde es halt einfach wichtig, dass man sich nicht dafür schämen sollte. Ich habe manchmal so das Gefühl, als ob man wie so einen Stigmata hat. Also, guck mal, da ist ja Kathi, da hat der Papa sich also es ist mir schon öfters jetzt passiert, erhangen. Also als ob das so die Gedanken sind, wenn ich denjenigen dann angucke und treffe.
Na, ist es aber sicherlich auch.
Die können da vielleicht auch gar nichts für die Gegenüber, aber man sieht richtig so, da war ja was. Ja. Und ich finde es wichtig, dass man selber als Betroffener offen damit umgeht und auch, dass mit uns offen umgegangen wird, sage ich. Also ich sage jetzt ja auch uns, wie du die sagst, aber ich finde das total wichtig. Natürlich sollte man auch akzeptieren, auch als Angehöriger. Da hatte ich auch einige Nachrichten bekommen. Tut mir leid, dass ich mich gar nicht gemeldet habe. Ich wusste nicht, was ich schreiben, geschweige denn sagen sollte.
Ja, aber das
und auch das ist okay. Und das, da bin ich zum Beispiel total fein mit, weil das ist ehrlich, ja.
Genau. Und ich meine, das sagen wir auch in jedem Gespräch. Es gibt auch nichts, was man sagen kann, was irgendwie hilft oder es gut macht. Ja. Aber ich habe das gestern bei besagter Bekannten, ich habe genau das geschrieben. Mir fehlen wirklich die Worte, dir mein Mitgefühl auszudrücken. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Außer es tut mir so leid. Ja, diese abgedroschenen Sätze, mein Beileid, mein Mitgefühl, es tut mir so leid. Ja, aber das ist doch gut, das zu sagen. Sage halt irgendwas, statt gar nichts zu sagen. Und wie du auch sagst, dieser Elefant im Raum, der ist so maximal unangenehm und von irgendjemandem muss der angesprochen werden, ne, dass der halt irgendwie weggeht. Und was man ja in Bezug auf deinen Vater auch sagen muss, ist, der ist ja quasi Spitzenreiter der Statistik, ne? Also 3/4 aller Suizidenten sind ja sowieso Männer und ich glaube, die Suizidwahrscheinlichkeit steigt mit voranschreitendem Alter. Also dein Vater ist in seinem Alter und eben als Mann sind die häufigsten oder sagen wir mal die größte Gruppe der Suizidenten. Und das würde man ja so auch nicht denken. Okay, ja, dass sich mehr Männer als Frauen das Leben nehmen, okay, das hat man vielleicht schon mal gehört, aber je älter die werden, desto größer ist die Gefahr.
Ja. Ja, genau. Aber das war mir jetzt einfach nochmal ja wichtig einfach zu sagen und was wir halt vorhin schon hatten, einfach kommunizieren und reden, auch wenn man, manchmal möchte man ja auch einfach gar nicht reden, aber trotzdem, Mama hat mir immer auf den Weg gegeben, es gibt für alles eine Lösung. Auch diesen Satz finde ich manchmal bisschen schwierig, kommt auch immer auf die Situation drauf an, aber im Endeffekt versuche ich es genauso auch an meine Kinder zu vermitteln. Ja. Und da hätte ich halt mir auch gewünscht, Mensch, Papa, hätten wir nicht gemeinsam eine Lösung gefunden,
eben.
Ne?
Ja, eben. Ja. Da habe ich aber auch schon gehört von Erkrankten, dass denen dieser Satz geholfen hat. Tatsächlich dieses, es gibt immer einen Weg, es gibt immer eine Lösung. Es kommt, oder dieser Satz, es kommen auch wieder andere Phasen, es kommen auch wieder bessere Tage, weil die das in diesem Moment, wo es ihnen so schlecht geht, da sehen die das nicht oder können die, ist das für die absolut unvorstellbar. Aber eben die Aussicht darauf, dass es doch möglicherweise eine Lösung gibt oder eben eine Verbesserung, das doch, das kann man schon ruhig sagen.
Und das hat sie ganz oft zum Beispiel mit ihm kommuniziert. Also sie hat ja ganz oft kommuniziert, es gibt für alles eine Lösung, wir können über alles sprechen oder auch was du jetzt gerade sagst, ja, das war jetzt eine richtige beschissene Zeit seit Januar, aber jetzt hast du das geschafft. Jetzt bist du in der Geriatrie, dann kam diese blöde Zahn-OP. Mensch, guck mal, es sind noch so und so 4 Wochen in der Reha zum Beispiel oder bis zur Reha. Und auch die Reha war gut. Also deswegen, das ist immer noch ein großes Fragezeichen, ne?
Absolut, und das wird auch immer bleiben, leider. Ja. Denn daran sieht man ja einmal mehr, wie nicht gut das Gehirn von denen mehr funktioniert hat. Ne? Weil ich freue mich immer oder ich bin immer dankbar, wenn ich selber, also ich stecke aktuell auch in einer fürchterlichen privaten Situation und so weiter. Und wenn irgendeine Freundin von mir, auch wenn das gar nicht, wenn die das ja gar nicht wissen können, aber mir versprechen, dass es auch wieder, es wird wieder besser werden. Es kommen wieder ganz andere, pass auf, es wird dies und das wird passieren und so. Dann denke ich, also ist ja klar, dass die das nicht wissen können, aber es erleichtert mich trotzdem in dem Moment. Dann denke ich immer, ja, wenn die das sagen, dann haben die bestimmt recht. Und dann geht's mir schon besser in dem Moment. Also ja, auch wenn das nur so ein dahergesagter Satz ist, den natürlich keiner wirklich versprechen kann, aber es hilft doch manchmal sehr, das einfach zu sagen.
Ja.
Ja, liebe Kathi, also ich danke dir sehr, dass du erzählt hast und ich wünsche dir so sehr, dass du immer einen Weg finden wirst, weil es, wie gesagt, ihr seid noch so am Anfang oder du bist noch so am Anfang und es werden noch so viele Jahre und so viele unterschiedliche Phasen der Trauer und der Verarbeitung auf dich zukommen und sei immer gnädig mit dir und gib dir immer die Zeit und den Raum für dich zu nehmen, ne? Also deswegen da musst du sehr auf dich achten. Denn klar, du bist jetzt immer eingebunden da in deiner Familie mit den Kindern und so weiter. Aber ja, irgendwann entwickelt man so eine gewisse Routine für sich, die wichtig ist einfach. Ja.
Ja.
Deswegen wünsche ich dir von Herzen alles Liebe.
Ich danke dir, dass du mir die Chance gegeben hast, über meinen Papa zu erzählen.
Ja.
Ja, vielen Dank.
Alles Liebe für dich. Tschüss.
Ciao.
Das war Kathis Geschichte. Liebe Kathi, mich hat in unserem Gespräch sehr berührt, wie eng deine Verbindung zu deinem Vater war und wie viel Liebe in eurer Familie spürbar ist zwischen dir, deiner Mutter, deinen Kindern und deinem Vater bzw. Großvater. Wenn ein Mensch sich das Leben nimmt, bleiben oft Fragen zurück, auf die es keine klaren Antworten gibt. Gerade dann, wenn ein Suizid scheinbar aus dem Nichts kommt. Viele Angehörige beginnen dann rückblickend zu suchen. Hätten wir etwas merken müssen? Gab es Zeichen? Hätten wir ihn halten können? Aber nicht jede Depression ist sichtbar. Nicht jeder innere Schmerz zeigt sich so eindeutig, dass andere ihn erkennen können. Und ich finde, man spürt bei euch nicht fehlende Aufmerksamkeit oder fehlende Liebe, sondern im Gegenteil eine große Nähe. Der Suizid eines Menschen bedeutet nicht, dass er nicht geliebt wurde. Und trotzdem bleibt diese riesige Lücke für dich, für deine Mutter nach 55 gemeinsamen Jahren, für deine Kinder, die ihren Großvater verlieren mussten. Das alles darf gleichzeitig da sein, die Liebe, die Erinnerungen, die Sprachlosigkeit und die Trauer. Ich wünsche dir und deiner Familie von Herzen, dass du einen Weg findest, mit diesem Verlust weiterzuleben. Nicht, indem du ihn vergisst, sondern indem neben dem Schmerz irgendwann auch wieder Erinnerungen Platz bekommen dürfen, die warm sind und tragen. Danke, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Wer auf dem Laufenden gehalten werden möchte, was diesen Podcast angeht, der findet ihn auf Instagram unter selbstwort-podcast und Facebook unter selbstwort. Über eine positive Bewertung des Podcasts und ebenso der Bücher, überall dort, wo es möglich ist, freue ich mich sehr. Wenn du auch eine Betroffene oder ein Betroffener von Suizid bist und du deine Geschichte hier erzählen möchtest, dann melde dich gerne bei mir per Mail unter post@selbstwort.com. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf und bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal.